1, 2, 3, 4.
Und wenn gestern Sturm und Rot, irgendwo im Meer. 30.000 Meilen fliegen und manchmal noch viel mehr. Heul, heul, heul. Morgen läuft die Sterne und unten brauchen wir. Feierabend, Feierabend, wir kotzen los und was. Feierabend, Feierabend,
manchmal auch nicht das.
Feierabend, Feierabend, das ist doch was wir alle wollen. Hey!
Herzlich willkommen beim Feierabend Gold. Mein Name ist Frank Feuerstein.
Mein Name ist Samuel Sauersack.
Und wir befinden uns mal wieder 30.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Heute mal wieder zu dritt.
Hallo.
Ich bin wieder da.
Mit uns wieder am Tisch ist der Hartmut.
Schön wieder hier zu sein.
Hallo. Oder?
Immer wieder eine Ehre.
Mal wieder ein
toll.
Bisschen Seeluft schnuppern.
Ach, toll.
Mal wieder die Nase aus dem Bullauge recken.
Ja, Kuba geht einmal ab.
Und sich denken, fischig.
Ab einem gewissen Zeitpunkt ist Kuba dann auch langweilig.
Ja, also irgendwann hat man alles gesehen.
Ja, eben, das ist halt dann, ja gut.
Dann könnt
ihr mich halt wieder abholen, deswegen mal ganz schnell ein Telegramm losgeschickt und dann
was hat denn Kuba? Was hat denn Kuba noch außer?
Alte Autos.
Gute Zigarren, alte Autos. Sind die nicht voll in den 70ern hängen geblieben? War da nicht was?
Ja, war.
Also auch auf dem aufsteigenden Ast aber eher, ne? Seit die diese Embargos da aufgehoben
haben. Wegen dem Handelsabkommen mit den USA.
Ja, deswegen.
Unter anderem haben die ja diese alten Autos, weil die das immer restoren müssen, weil sie keine andere Wahl haben letztendlich.
Ich hab da mal eine Doku gesehen. Es geht schon wieder los.
Kulturprogramm Feierabend.
Also Quintessenz, Internet ist da auch schwierig.
Ja.
Frank!
Ja. Jawohl! Ihr Hörenden, nehmt euch in
Acht,
das Gute kommt nicht nur bei Nacht, Feierabendgold.
Zum Feierabend natürlich, also Leute.
Ja, wir sprechen heute nämlich mal passend zum Spooky-Monat, sprechen wir heute über Gänsehaut. Ja, habt ihr schon Angst?
Es geht.
Ja? Wir haben jetzt extra alle Lichter ausgemacht, jeder hat eine Taschenlampe unterm Gesicht.
Ja.
Genau.
Wir erzählen jetzt Gruselgeschichten.
Ja, ich habe meine Decke über dem Kopf.
Sehr gut.
Wir haben uns auch aufwendig geschminkt über 6 Stunden lang, aber das könnt ihr leider nicht sehen.
Und wir haben eine Kerze an.
Und ja das gut, ist aber das ist auch eher wegen dem Pumpkin, also wegen dem Pumpkin-Geruch.
Pumpkin Spice.
Ja, natürlich. It's that time of the year.
Unsere Jahreszeit beginnt wieder, liebe Leute, der Herbst. Es folgen bessere Folgen.
White People Season.
White People Season.
Alles riecht orange. Wir sprechen heute über die Bücherreihe, über die Serie, über die Hörspiele vom basierend auf den Büchern von Autor R.L. Stine, der ja schon in der Zeit in den 90ern sehr bekannt war, gerade wegen Gänsehaut und noch weiteren Werken natürlich, worüber wir alles noch sprechen werden. Aber das war ein großer Teil, glaube ich, von der Kindheit von uns allen so ein bisschen. Mhm.
Also es gibt wenig Bücher, die ich so serienweise so gesuchtet habe wie die. Hm. Da gibt es auf jeden Fall wenig Bücher. Wenn überhaupt, also wir haben ja schon ab und zu mal erzählt, ne, so die Stadtbücherei in dem Kaff, wo wir herkommen. Ja, da gab es die halt immer, ne? Also das war immer geil. Da habe ich die zumindest her. Ich habe die nie selbst gekauft, also jetzt Gänsehautbücher. Mhm. Ne? Es gibt ja auch noch eine andere Reihe, Fear Street von R.L. Stine. Aber ich glaube, da sind, also du glaube ich eher, Frank.
Ja.
Ich habe halt nur Gänsehaut gelesen. Ich war da damit bedient. Damit war mein Gruselfaktor quasi gedeckt.
Der Kindergruselfaktor.
Der Kindergrusel. Den hatten meine Eltern, den Kindergrusel.
Ja, das stimmt.
Fair.
Als Einzelkind.
Ja. Ich war für 2.
Ja.
Nee, Mann, aber da habe ich die auf jeden Fall sehr gerne ausgeliehen und gelesen, ja. Und habe dann tatsächlich immer ein bisschen auf den nächsten Band gewartet und so. Das und Detective Conan.
Ey,
weil die gab es da auch immer. Ja, das war geil.
Ich habe immer nur die Serie geguckt. Mhm. Also die Serie war geil. Das war halt so der Kinderhorror.
Ja.
Das Geschichten aus der Gruft, das war halt so mein Jam, Alter.
Ja.
Ja, same. Also bei mir war es auch ein Großteil die Serie und sehr viel Hörspiele. Also auf Hörspielkassetten. Damals
toll.
Noch.
Wart ihr Kassettenkinder?
Ja. 100.
Also bei dir bin ich mir sicher, bei dir, wir haben da noch nie drüber gesprochen.
Echt? Ich bin dann schon in die CDs eingestiegen, als ich dann eingestiegen bin.
Aber die kamen ja spät, ne?
Ja.
Also man muss dazu sagen, der Hartmut und ich, wir sind ja im selben Alter.
Genau. Selbes Baujahr.
Wie,
Junges Gemüse.
Junges Gemüse, ne? Nicht wie anderer Tisch.
Ne? Alle Männer.
Ja.
Erfahren.
Ja.
Erfahren, Frank.
Ja. Erfahren, weise, reif wie ein guter Wein.
Jeez,
Wortfass.
Meine Güte, ey, work the shaft.
Schön, endlich einen Partner zu haben, der mitmacht dabei. Nee, aber ja.
Was für ein Mann.
Was für ein Mann. Der Frank, ja.
Total. Ja, wir haben ja alle, also wir haben das aber in irgendeiner Form, jeder hat das irgendwie konsumiert.
Ja,
das
ja heißt, ganz kurz, also du warst kein Kassettenkind, ne?
Nein, ich war kein Kassettenkind.
Und du warst auch 100, schon hart, ne?
100%.
War da so viel Gänsehaut dabei? Weil ich kann mich bei mir persönlich nur erinnern, dass das so zwei Stück waren oder
es
so.
Es waren drei Fragezeichen, es waren so Ausreißer, das war noch ein bisschen jünger, sowas wie TKKG oder so aus wirklich jüngeren Zeiten, Benjamin Blümchen und sowas, habe ich auch damals auf Kassette gehört. Aber dann auch mal sowas wie John Sinclair.
Ja.
Dann der, was gab's denn noch? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Das war auch so eine Agentenreihe, so eine Hörbuchreihe. Und unter anderem auch einiges an Gänsehaut-Hörspielen.
Geil. Ja, ich kann mich bei mir nur dran erinnern, da war auch, also drei Fragezeichen war dominant dabei auf alle Fälle. Das war so der größte Part. Allerdings hast du das ja als Kind jetzt nicht unbedingt gehört. Da war auch viel Benjamin Blümchen-Shit dabei.
Klar.
Viel Bibi und Tina, kann ich mich erinnern, habe ich auch gehört.
Ah, okay.
Also so Kram. Hm. Ja. Das war halt auch echt die Zeit, Alter. Also wenn da im Kindergarten einer mit angefangen hat.
Ja.
Ich war in einem christlichen Kindergarten, by the way.
Mein Beileid.
Danke. Danke. Genau das. Genau das.
Nee, aber und dann irgendwann halt hochgestiefelt, was das anging. Aber ich bin da so auf drei Fragezeichen hängen geblieben, dass da gar nicht so viel Platz fand, sag ich mal einfach.
Drei Fragezeichen als ich dann, sind halt auch geil.
Die sind halt, kommen wir noch drauf, aber allein vom Produktionsaufwand, jetzt gegenüber mal den Hörspielen, um natürlich, die es so heute gehen soll primär. Also es ist ja kein Vergleich, so wirklich nicht, ja, null. Genau, was ich noch sagen wollte, das hat's halt dominiert und viel von meinen Eltern. Weil die haben auch noch so Kassetten halt, ne, mit so Stuff halt aus ihrer Kindheit noch mir vererbt, so Meuterei auf der Bounty und so eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? Mit so einem gemalten Cover. Naja, kennst du diesen, die Geschichte kennt man eigentlich so, okay? Aber wie auch immer.
Das waren eigentlich dann die Cover, die eigentlich auf den LP, auf den Langspielplatten
ganz genau waren. Das halt. Da war nämlich die Kassette der neue Shit, sozusagen. Und das sind so, weiß ich nicht, wann eure Eltern jetzt geboren sind, aber so in dem Ding, wo meine Eltern halt Jugendliche waren, sag ich mal, die haben das dann halt konsumiert. Da habe ich noch ein bisschen.
Wo du das gerade gesagt hast, fällt mir gerade ein, ich hatte das auch, ich habe bei meiner Oma damals, also wirklich als kleines Kind, die hat mir so Märchengeschichten quasi zum Einschlafen auf Schallplatte vorgespielt.
Ja, hatte ich auch bei meiner Oma.
Das waren genau diese Cover, diese gemalten Cover, so immer so ein bisschen abstrakt, surreal.
100 Pro.
Und das dann halt runtergeschwingt auf die Größe von einer Hörspielkassette und das war dann halt der neue Jam.
Disney-Platten waren super beliebt zu dieser Zeit auch.
Ja,
also so Bambi auf vertont mäßig auf Schallplatte.
Krass.
Ich weiß noch, bei einem Kindheitskumpel von mir, haben wir es letztens vorne gehabt, mit dem ich so viel Battlefront gezockt habe auf der ersten Xbox.
Geil.
Die hatten das auch immer im Kinderzimmer, so ein Langzeitplattenspieler. So für Kinder quasi in lila, so auf Mickey Maus gemacht und dann immer so diese Geschichten gehört auf fucking Vinyl. Alter, das war krass. Ja halt von den Eltern dann logischerweise auch.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall noch ein Ding. Definitiv.
Länger, krass. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Hörspiele haben mich sehr, sehr lange, sehr, sehr lange begleitet in der Richtung.
Ja.
Und Gänsehaut war so ein Ding bei mir. Da konnte ich nicht alle Geschichten zum Einschlafen hören.
Ich verstehe.
Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja. Da gab's so Folgen.
Ja. Alleine das Intro. Na, also wenn wir das jetzt gerade mal. Wenn ich darauf gerade mal ein Scheinwerferlicht erscheinen darf, weil
Spot on.
Das Intro, das musikalisch gesehen, genau, es ist super simpel eigentlich. Also es ist jetzt nicht so ein krasses musikalisches Meisterwerk in der Richtung, aber es überbringt in jedem Vers, in jedem kleinen Hook-Teil, sage ich mal, weil so lang ist es ja nicht, du hast genau das Gefühl vermittelt, was du brauchst für diese Sendung.
Übel. Es hat es richtig transportiert.
Das ist ein richtig uneasy Feeling.
Ja,
so.
Exakt. Genau. Aber wo du gerade sagtest, so lang ist es gar nicht. Ich empfinde es als sehr lang tatsächlich.
Ja.
Also bei den Hörspielen,
die
ich ja jetzt größtenteils ein, zwei angehört habe, so, da war das schon sehr lange. Also wenn ich da jetzt an anderen Shit denke, so Benjamin, das geht ja auch nur 30 Sekunden oder so.
Ja, ja.
Aber das Intro zum Beispiel von Goosebumps geht viel länger.
Aber waren die Hörspiele jetzt 1:1 die Folgen oder war das noch was anderes? Weil ich habe mir das Hörspielmedium ja gar nicht reingezogen.
Das ist 100 Pro also arrangiert worden, sozusagen, die Bücher als Vorlage.
Mhm.
Aber ich habe keine Ahnung, du hast beides. Ja,
ich hab mir ein paar Hörbücher angehört davon, also ein paar Hörspiele davon.
Ja.
Die gibt es nämlich alle auf YouTube.
Krass.
Kostenfrei kannst du dir die einfach geben, ist ganz nice. Und die habe ich mir dann angehört, so quasi statt einem Podcast auf dem Weg zur Arbeit so ungefähr.
Ja, geil.
Einige Male musste ich mir das Lachen unterdrücken, weil diese Folgen sind, soweit ich das gehört habe und die Folgen, die ich gehört habe, waren in dem Sinne vertont, dass sie die Audio genommen haben von der bereits synchronisierten Fernsehfolge.
Also ja.
Und quasi, also ich will jetzt einfach mal grundsätzlich sagen, in einer 15-Minuten-Folge war der Narrator, den sie dazu eingesprochen haben, vielleicht so 15 Sekunden da.
Also wirklich gerade so, ja, da, er geht da lang.
Sets the scene.
Also and das then he war leaves. Dann. Ach so, das klingt also, schon sehr faul fast.
Hund, ja. Ja. Da gibt's nämlich Momente in diesen Hörspielen, wo du hörst dieses Hörspiel und denkst dir so, ja, okay, ich kann mir vorstellen, dass der Charakter gerade irgendwo langläuft, aber was ich höre, sind halt nur Schrittgeräusche.
Das ist, ja.
Die klingen wie aus der Büchse halt. Ne? Ja,
so richtig, kein Kontext dazu,
genau,
halt.
Kein Kontext, weil der Narrator hat sich einfach verpisst oder der macht gerade Pause, keine Ahnung.
Ich habe heute tatsächlich noch, hier Spiegel des Schreckens hieß es, glaube ich, oder Spiegel des Schreckens, wie auch immer. Ist jetzt auch nicht so wichtig wie jetzt, ne? Also ist ja auch kein Schiller so.
Nicht?
Ja, und da ist mir genau das halt aufgefallen. Ja. Du hast richtige, so westernmäßige Längen drin, sag ich mal, ne? Wo du Sound hast, aber der jetzt auch nicht unbedingt so immersiv gestaltet ist, dass du dir denkst, krass, ich bin da jetzt voll in der Scene, weißt du, und hör da jetzt Spatial Audio mäßig, was da abgeht, sondern das ist eher so Füller, so ist es mir vorgekommen, weil ich persönlich habe diese Serie, ist das ja, ne?
Ja,
Cartoon, wie auch immer.
Nee, das war eine Realserie.
Das war eine TV-Show. Ich habe die nie gesehen, ich habe die nie gesehen.
What? Alter, krass.
Ich kenne diese eine Folge mit diesem Hund, kenne ich.
Moment,
zum
aber
Beispiel,
du
aber das
kennst
war's
das
auch.
Intro.
Ich kenne das Intro.
Also mit
ich
Video, ne? Okay, gut. Ja.
Mit dem Hund, mit den roten Augen und so, ich kenne das schon.
Das war der scariest Shit für mich als Kind.
Dito.
Der fucking Hund mit den gelben Augen, das war jetzt Retro-Perspektive, ne? Wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, so behindert,
billig.
Schlecht produziert halt wirklich.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Die haben für die Hörspiele jetzt einfach die Vertonung aus der Serie genommen, weil dann erklärt sich das nämlich für mich logischerweise dann auch, der die Serie ja nie wirklich gesehen hat. Kann sein, dass ich mal eine Serie in Folge geguckt habe oder so, aber es war jetzt nie mein Ding so.
Na klar, ja, logisch.
Und dementsprechend, aber das macht's, da macht wieder Sinn.
Oder?
Ja.
Weil
das ist schon krass.
Das ist wirklich genau das genommen und einfach nur das Video weggeschnitten quasi.
Ja.
Es ist super faul teilweise, wirkt es zumindest. Mhm. Und dir fehlt als Zuhörer, vor allen Dingen als Kind, fehlen dir manchmal einfach so, okay, was passiert denn gerade? Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. In der Story halt auch. Ne?
Du hast die Fantasie, aber dir fehlt ja die Grundlage dafür, was jetzt überhaupt abgeht.
Genau. Du hast teilweise halt Stimmen, die von irgendwelchen Leuten kommen, die wird nie erklärt, wer spricht eigentlich gerade? Wer ist das denn? Das ist eine neue Stimme.
Es sind ja auch keine zusammenhängenden Folgen, bis auf eine Ausnahme oder so. Die jetzt letzten Endes irgendwie eine Lore oder so erzeugen.
Ja,
das sind ja Kurzgeschichten.
Korrekt.
Die sie dann im Prinzip, ich glaube, eine Folge ging 45 durch 2.
22,
irgendwie
mit
so,
Werbung
ne?
Oder
irgendwie
so, ne?
So, keine Ahnung, in der, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Aber, ne, so.
Ja, so um den Dreh.
Irgendwie. Und da hättest du dir halt locker mal 5 Minuten wegschneiden können, allein durch 100%. Irgendwelche Längen. Und es wäre halt besser gewesen, um der Story zu folgen.
Ja.
Oder
anstatt
halt
es künstlich aufzublähen, so ist es jetzt so aus meiner Wahrnehmung heutzutage so.
Oder halt wirklich einen ordentlichen Narrator da noch drüber laufen zu lassen.
Glaub.
Der dir halt das nochmal ein bisschen näher bringt und dir ein bisschen Futter für die, halt Inspiration gibt.
Ja. Ich glaube allerdings, dass es mich als Kind überhaupt nicht gebockt hat.
Natürlich nicht, nein, das war dir scheißegal.
Ja, das stimmt.
Das war dir in der Richtung vollkommen egal.
Vollkommen egal, ja.
Also wie gesagt, da gab es einige Folgen, die konnte ich nicht hören zum Einpennen, weil die waren dann für mich als Kind ein bisschen scary.
Zu scary.
Und ich musste das Intro immer skippen.
Weil es so unheimlich war.
Weil, wie du es gerade gesagt hast, Hartmut, das Geräusch alleine von dem Hund mit dem Bild, was ich dazu natürlich im Kopf hatte, das ging einfach nicht. Dieses Bruder, nee. Das, nee.
Ja, es gibt so Szenen, ne?
Alles andere ist fein.
Die sind so der Ick. Das
ist
geht
ja
dann nicht.
On point dann, ne?
Genau.
Das war ja genau das, was
genau
sie wollten.
Genau den Nerv getroffen.
Ja.
100%. 100%.
Es recht von uns kleinen Kindern, die noch gar nicht wissen, was Horror ist, A, und B, halt, was gute CG ist.
Das war ja die horrorkulturelle Früherziehung, sag ich mal.
Ja.
Also letzten Endes.
Ja.
Ja. Gab auch schon Szenen, die jetzt nicht unbedingt ohne waren, diese Geschichten.
Ja, das stimmt.
Ich meine, haben wir eigentlich gesagt, was Goosebumps überhaupt ist, so in der Quinte?
Ich glaube gar
nicht. Dass das eine Kinderbuchreihe ist eigentlich und für Horror und so, haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Ne? Haben wir das gesagt?
Am Anfang.
Okay, aber vielleicht, ne?
Okay.
Es ist jetzt, es sind halt leichte Geschichten.
Ja,
ne?
Genau.
Darauf wollte ich hinaus. Also das ist halt
die Zielgruppe war 7 bis 12 Jahre. Also, oder 10 bis 12 Jahre. Das war so die Zielgruppe für Goosebumps. Eigentlich.
Ja. Also zumindest die Charaktere sind in dem Alter
immer
gewesen.
Genau, war halt für Fox Kids beispielsweise, die halt Goosebumps die Serie rausgebracht haben, war das die Zielgruppe, die sie halt wollten.
Ja.
Du Bonsenkind.
Fox Kids, ja.
Ja, das hatte ich nie.
Wir hatten Premiere. Ja?
Ja, deswegen Bonsenkind.
Das war geil.
Aufgenommene VHS hatte ich.
Aus dem Dreck kommen wir.
Aus dem Dreck kommen wir. Mit VHS haben wir Deutschland wieder aufgebaut.
Verdammt doch mal. Bürger seid ihr. Bürger.
Ja. Nee, also es
bürgerliche.
Ist halt, ich finde es immer wieder krass.
Bürger Lars Dietrich.
Jetzt erst recht so in der Recherche, was für einen krassen Impact diese Serie. Weil in Deutschland fand ich das jedes Mal so, es war halt Goosebumps, ne? Das war so deine Serie, die du dann halt geguckt hast, also für mich als Kind. Aber was das für einen Impact in den USA gemacht hat, ist ja richtig heftig. Also mal abgesehen von dem ganzen Merch-Business und allem drum und dran, aber die waren da ja, wenn du dir überlegst, die erste Folge, die verfluchte Maske war es ja.
Mhm.
Nebenbei eine von R.L. Steins Lieblingsgeschichten, wenn nicht sogar die Lieblingsgeschichte, interessanterweise. Die war zur Primetime, war die damals auf Fox und war eine der besten Horror-Specials, die die je gemacht haben. Und das ist schon heftig, Alter.
Geil. Das ist richtig,
also,
das ist richtig
auf
krass.
Auf fucking Fox, ja, ne?
Das musst du dir mal überlegen.
Witziger Fakt übrigens noch zu Haunted Mask.
Hm?
Inspiriert wurde R.L. Stein zu diesem Buch, ist ja auch ein Buch, ne?
Ja.
Von seinem Sohn, der eines Halloweens seine Halloween-Maske nicht vom Gesicht bekommen hat. Also es ist tatsächlich,
okay.
Das war so der Stoß, sag ich mal, in die richtige Richtung.
Ja. Inspiration aus dem echten Leben, ne?
Ja, Mann.
Ja, das ist nicht das Einzige, was er davon genommen hat.
Das ist schon cool.
Wollt ihr noch ein bisschen was über R.L. Stein überhaupt hören, so generell?
Ja, was war
das können wir gerne machen, also ich habe auch noch ein bisschen was.
Da muss ich gerade mal in meinen Unterlagen gucken. Also ja, R.L. Stein, 43 in Columbus, Ohio geboren und Sohn eines Bauarbeiters, der mit 9 Jahren anfing zu schreiben. Also letzten Endes schon ein ziemlich früher Wurm.
Mhm.
Und der meinte immer, okay, ich will nicht rausgehen. Das war immer so ein Kellerkind.
Mhm.
Und er hat lieber immer Geschichten geschrieben.
Ja.
Und irgendwann ist er so in diese Schiene halt gekommen, Horrorgeschichten zu schreiben, weil er selbst immer Schiss hatte, diese zu konsumieren. Und so konnte er das ganz gut so ein bisschen kompensieren, sage ich einfach mal.
Okay.
Übrigens, R.L. Stein hat nie gelernt, 10 Finger zu schreiben, deswegen tippt er seine Romane mit dem linken Zeigefinger.
Alter.
Hat er selbst gesagt. Ja.
Und dann halt den Durchsatz zu haben, den der Mann
hat. Er hat mal
hatte.
So einen Joke gemacht, krass. Deswegen ist sein linker Zeigefinger immer so krumm. Also schon ein harter Typ, ey. Aber 43 geboren, das gehört schon alt auch schon, ne?
Ja, der lebt ja auch noch. Also
der lebt noch, ja.
Das ist
ja
heftig.
Also das ist ja auch dann...
Ja.
Also, ja. Gott behüte, ne?
Ja.
Aber 43 ist schon heftig. Ja.
Er wollte als Kind eigentlich immer Cartoons zeichnen, aber ihm wurde dann immer gesagt, er ist zu beschissen im Cartoons zeichnen.
Oh nein.
Soll sich lieber was anderes suchen, leider.
Ja, wo wir es gerade von bizarren Jobs hatten. Er musste für ein Filmmagazin fiktive Interviews irgendwie aus sich aus den Fingern sorgen.
Oh Gott.
Weil die halt niemanden rangekriegt haben und das aber der einzige Job war, den er bekommen hat. Und er hat mal für ein Sadomaso-Magazin geschrieben.
Hey, interesting. Muss dein Geld irgendwie kriegen.
Ja, aber vielleicht war das ja auch so ein bisschen, ne? Ich meine, das prägt ja einen.
Natürlich.
Sadomaso-Shit von R.L. Stein? Wie sieht das aus?
Oh, wow.
Leider unter einem Pseudonym.
Ah, schade.
Das habe ich aber nicht rausgefunden. Dementsprechend, aber es würde mich auch interessieren, von R.L. Stein, von einem fucking Kinderhorrorbuchautor Sadomaso-Scheiß zu lesen.
Ach du Scheiße.
Also interessant wäre es auf alle Fälle.
Abgedreht.
Das ist schon krass.
Ja. Abgedreht.
Ja, also wie er zu Fear Street gekommen ist, also sein anderes Projekt vor Goosebumps beispielsweise.
Nach.
Nach? Nee, Fear Street war aber davor.
Also die okay, ja, die Zielgruppe,
also die Bücher.
Ne, war für, also es war also, eher für Teenies gedacht.
Ja, genau. Fear Street war
deswegen.
Für Teenies und Gänsehaut oder Goosebumps war halt für Kinder.
Deswegen ist es für mich immer danach.
Ah,
genau.
Okay.
Ja, ja, ja.
Genau, das hat er da vorgeschrieben. Das war eigentlich wegen einem Blind Date für Editor quasi.
Mhm.
Also ihm wurde gesagt, ja, wir suchen was für Teen-Horror. Und dann hat er sich gesagt, ja, okay, ich probier's mal.
Ja.
Und lustiger Funfact auch zu Gänsehaut. Er hatte eigentlich gar keinen seine Frau ist die Publisherin, also nicht die Publisherin, sondern die Directorin von ihm. Und die wollte halt Horror für 7- bis 12-Jährige. Und R.L. Stein hatte dazu eigentlich überhaupt keinen Bock. Ne? Und hat dann gesagt, nee, vor allen Dingen, weil es mit Fear Street halt auch noch relativ gut lief. Und dann hat er gesagt, ja, okay, hat sich überreden lassen, ich mach's, wenn ich einen guten Namen finde.
Okay.
Und dann hat er in einer Fernsehzeitung hat er die Goosebumps Week gesehen und hat sich gesagt, Goosebumps ist ein geiler Name dafür. Und so ist Gänsehaut halt entstanden,
richtig
weil er sich
geil.
Dann gesagt hat, das ist der Name für die Bücherreihe und damit schreibe ich.
Geil.
Und ja, damit hat er halt die Goosebumps-Reihe ins Leben gerufen. Das, was halt für viele eine sehr geile Erinnerung ist.
Sau cool, ja. Weißt du, wie er an die Namen kam? Hast du dir das so aufgeschrieben? Also sonst würde ich es kurz erzählen.
Welche Namen meinst du?
Von seinen Hauptcharakteren in den Büchern. Nein. Sein Sohn Matthew hat auf dem Schulhof im Prinzip für 10 Dollar die Namensplätze verkauft. Das heißt, wenn du in einem R.L. Stein Goosebumps Buch irgendwo auftreten willst,
musstest du um seinen Sohn
einfach drumherum erstmal 10 Dollar zahlen. So.
Gotta hustle.
Ich glaube, der schreibt auch, ja.
In einem sehr, sehr jungen Jahren schon
Hustle. Das fand ich ziemlich witzig. Ja.
Krass, Alter. Was ich auch interessant finde, war das Konzept, wie sie die Bookcovers gemacht haben, also die Artstyles. Und zwar ist sein Zeichner Tim Jacobus.
Jacobus. Letztens noch gegoogelt tatsächlich, das den Dude.
Ja. Super krasser Typ. Und der hatte ja immer nur einen Paragraphen, worum es in dem Buch geht. Mhm. Und während R.L. Stein geschrieben hat, hat er das Bookcover gemacht.
Mhm. Ah, das bedeutet,
er hat zeitgleich gearbeitet. Abgefahren. Und das hat immer funktioniert, bis auf zwei Stück. Einmal war Tim Jacobus auf eine Hochzeit eingeladen und konnte deswegen das Bookcover nicht machen.
Geil, ja.
Und das zweite war, super geil, super interessante Geschichte dafür, das war die Folge...
Die Nacht der Mutanten.
Nein.
Kann hätte sein können.
Say Cheese and Die, also Cheese und stirb.
Ja.
Und zwar hat Tim Jacobus dann das gekriegt und das Bookcover ist halt eine Skelettfamilie, die an einem Barbecue ist. Mhm. Die mit der eigentlichen Folge, in der es um eine Kamera geht, die halt à la Final Destination, so die Tode oder die schlimmen Dinge zeigt, nicht ganz gepasst hat. Deswegen kam es dann dazu, dass R.L. Stein dann vom Publisher dann so relativ spät gekriegt hat, ja, ey, guck mal, das Bookcover passt nicht so zu deiner Geschichte, kannst du das eventuell einbauen? Und dann hat R.L. Stein Traumszene am Anfang gemacht und zack, bumm, war's drin.
Ah, wie faul. Ja, sehr aber faul. Geil. Sehr faul. Ja, wir haben den tatsächlich mal gegoogelt letztens, ne?
Ja.
Also so vor der Folge irgendwann mal, so, wann war es gestern?
Das war gestern, der Tim Jacobus, ja.
Tim Jacobus, der hat auch einen geilen Instagram-Account.
Richtig,
der lädt da viel Shit von sich hoch und so. Der ist auch noch auf Conventions unterwegs und sowas.
Cool.
Von dem würde ich mir auf jeden Fall ein Autogramm abholen.
Ja, Mann.
Da hätte ich Bock drauf.
Da haben wir rausgefunden dann auch, dass der Typ nicht nur Gänsehaut gemacht hat, natürlich. Der hatte dann die Chance für Stephen King ein Cover zu malen.
Da war wahrscheinlich auf der Hochzeit.
Ja, genau. Der hatte, das war ein Roman-Zusammenfassung quasi, also es waren drei Romane von Stephen King in einem und für diese Kollektion durfte er das Cover machen.
Krass.
Was halt als Horror-Illustrator für Stephen King Cover, Bruder.
Da ist das schon krass.
Cloud 9, also das ist Lifetime Achievement. Ne?
Ja,
das ist schon krass.
Es fällt mir gerade wieder ein, wo du gesagt hast, Say Cheese and Die.
Mhm.
Hast du es gesagt?
Ja. Was?
Kann sein?
Say Cheese and Die?
Ja, ne? R.L. Stein baut immer erst den Titel und dann die Geschichte.
Ah. Und er fängt am Ende an.
So genau. wie Schamal.
Genau, Shyamalan Ding Dong.
M. Night Shyamalan Ding Dong. Glass. Und Glass Ass und Glass Ass Onion.
Der hat
so.
Das directed.
Ja, ja, genau. Glass Ass Onion.
Das ist scheiße.
Das ist sein Pseudonym aus dem Salomaso-Magazin. Glass Ass Onion.
Bruder.
Full Circle.
Das ist wirklich der Full Circle, ja.
Full Circle Jerk, ja. Nee, die Folge, die du gerade erwähnt hast mit der Kamera, die wurde auch als Serie, ne, kam das auch als einer Folge vor.
Natürlich.
Und wenn ich mich richtig erinnere, war diese Kamera hat eine Person, also das war irgendeine Tussi, die das Ding gefunden hat halt, hat dann Fotos von ihren Freunden gemacht.
Ja.
Die eine wurde super dick und der andere wurde super dünn.
Mhm.
Und egal, was sie getan haben, sie wurden immer dicker und dünner. Das war das letztendliche Ding von der Folge.
Interessanterweise mit einem Superstar drin. Mit einem sehr, sehr jungen Superstar.
Warte mal. Ryan
Gosling.
Gosling, genau.
Ja,
weißt du auch warum?
Ha?
Der Mann ist ja Kanadier.
Alter.
Die ganze Sendung war eine kanadische Produktion.
Stimmt.
Komplett, von vorne bis hin.
Komplett?
Ja.
Jede Folge?
95 bis 98, die Peak der Serie, sag ich mal, in den 90ern. Das
Geil.
Ist komplett kanadische Produktion.
Nice.
Aber auch nicht der einzige Superstar, der da drin. Also Superstar in Anführungszeichen. Es gibt noch zwei Frauen. Die eine hat in Grey's Anatomy mitgemacht und die andere in einer anderen Serie. Ich glaube so Criminal Minds oder so ein Shit.
Ah, ja.
Aber der andere, der da noch mitgemacht hat, ist... unter anderem bei der Slappy-Folge, wo wir später bestimmt noch dazu kommen.
Ja.
Hayden Christensen.
Ach du Scheiße.
Ja, Mann.
Oh ja, stimmt, der war der Wichser, der Cousin.
Ja, genau.
Ich erinnere mich. Diese Pussy, der auch mit der Kamera rumgerannt ist. Ich erinnere
deswegen.
Mich.
Ja, deswegen. Das war Motherfucking Hayden Christensen. Vor allem, denen der Name nichts sagt, Star Wars Episode 1 bis 3 oder nach Altem Testament 4 bis 6. Also.
Nach Altem Testament.
Also, es ist halt je nachdem, wie du siehst, ne? Deswegen. aber Anakin Skywalker.
Ah ja.
Ich hasse Sand.
Ja, genau, der.
Ich hasse Sand. Deswegen töte ich Kinder.
Ja.
Naja.
Ich liebe sie, deswegen töte ich sie. Moment.
Naja. Ja, aber es war jetzt krass. Ist wirklich die Ausnahmen gewesen. Ne?
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Serie jetzt die amerikanische Kaderschmiede für Schauspieler
Kanadisch.
War.
Kanadisch.
Kanadische
war ja auch sehr früh in beiden
aber
Karrieren.
Natürlich.
Ja, natürlich, klar. Da hast du genommen, was du kriegst halt, ne?
Richtig, 100%.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
100%.
Ja.
Aber um kurz auf die Bücher zurückzukommen, bevor wir zu weit abdriften.
Ja.
Der Durchsatz, den R.L. Stine geschrieben hat damals, war halt krass. Ne? Wenn wir uns überlegen, der Mann hat insgesamt 218 Bücher geschrieben. Das ist heftig.
Ja, habe ich auch tatsächlich. Ist Matching.
Von 17 bis 3, lass mich nicht lügen, 92 bis 23 hat er geschrieben.
Und es waren nur 4 Bände geplant ursprünglich.
Ja, genau.
Also so als Test quasi, ne? So pilotmäßig.
Das ist halt schon krass. Ich meine, ich habe mir die ganzen Bände aufgeschrieben, das muss man nicht durchmachen, aber so bis zu 62 Bücher war die erste Serie. Also das ist schon eine Menge.
Heftig, Holz, Alter. Der hat pro Monat 2 Bücher geschrieben in seiner letzten Phase. Und zwar ein Goosebump und ein Fear Street.
Genau.
Man muss halt sagen, dass die Goosebumps-Bücher halt meistens so um die 120 Seiten sind.
Ja.
So um den Dreh.
Liebe Leute,
ist halt nicht, also der das sind keine
lang.
Dicken Dinger.
Genau, Fear Street ist meistens so doppelt oder dreimal so viel gewesen.
Ach,
also sagen wir doppelt so viel.
Ich habe mit Fear Street halt überhaupt keinen Kontakt gehabt.
Hatte ich mehr Bücher als Goosebumps.
Krass.
Definitiv.
Ich habe mehr hier auf Momox.com.
Momox,
ja stimmt.
Shoutout zu
Momox.com natürlich. habe ich mir ja ein Büchlein bestellt, du dir ja glaube ich auch. Ne?
Ja, 2 Stück.
Und das habe ich durchgelesen und ich sage euch, wie es ist. Also die erste Hälfte hätte man sich wirklich sparen können. Also es ging ist die Geisterschule.
Mhm.
Also das war vom Omnibus Verlag, also dem deutschen Verlag,
genau.
Denke ich mal. Ne? Der andere hieß Scholastic oder so.
Scholastic, ja.
Da hat zumindest seine Frau gearbeitet, glaube ich.
Nee, deswegen. Die ist bei Parachute.
Ja, dann, ja.
Ja, egal, ja.
Da
komm,
ist wieder Internet,
drauf.
Bla bla, ja, genau. Wie gesagt, ich habe mir das Buch mal bestellt und 9,90 Mark, liebe Leute, ne? Ausgabe.
Der gute alte Shit.
72,
die Maxi war doch was wert.
72 Schillinge.
Ausgabe von 99, deine sind glaube ich sogar noch ein Ticken älter.
Deutsche Erstausgabe, Mai 98.
Die Ausgabe, Alter. 34. Ich muss sagen, wenn ich dieses Buch mal wieder in der Hand habe, da kriegst du wieder richtig Bock, irgendwie so lustiges Taschenbuch zu lesen oder so. Das ist einfach das perfekte Buchformat.
Ja, Mann.
Das kannst du dir noch so in die Arschtasche schieben, weißt du, wenn man so ein bisschen zusammen, so richtig 90s-Kack ist das halt, ne? Aber ich finde 9,90 D-Mark waren schon ein bisschen teuer auch dafür.
Das war noch viel Geld damals.
Oder 72 österreichische Schilling.
Ja.
eure Wahl, ne?
Nee, das müsst ihr entscheiden.
Also,
wie auch immer. Ne?
Naja. Ja, soll ich es mal ein bisschen zusammenfassen, was es ungefähr ging?
Also ja,
interessiert es euch?
Die Geisterschule.
Die Geisterschule. Wie so viele Folgen von Goosebumps beginnt dieses Buch mit Mobbing. Weil es gibt echt viele Folgen, wo, glaube ich, R.L. Stine so ein bisschen was verarbeitet, meines Gefühls nach.
Okay.
Auch in diesem Buch geht es um einen Tommy Fraser.
Total normaler Name in Bottrop.
Ja. Er hat neues Zuhause, eine neue Mom. Und auf einmal ist er auch logischerweise auf der Bel Air Middle School, auf einer neuen High School, wo er niemanden kennt.
Oh nein.
Sogar
oh
nein. Die Bel Air.
Ja, Belvair.
Ach, Belvair. Oh.
Belvair. Also das
doch
ist
nicht
so,
der Prinz.
Das ist ein bisschen das Temo Belair sozusagen.
Temo
Belair. Ja. Hier steht tatsächlich nicht weiter beschrieben, wo die ist. Ich weiß auch nicht, ob es Belvair überhaupt gibt.
Keine Ahnung.
Aber ja, der gute Tommy sucht Freunde. Ne? Mhm. Das ist eine neue Schule. Hat eine neue Mom. Und es ist alles irgendwie
ist
scheiße
ein
und so.
Er will wieder zurück.
Er will einfach nur wieder skaten mit seinen Homes.
Oh, Mann.
Mit seinen Bloods.
Warum müssen wir auch wegziehen?
Yeah. Fuck you, Dad.
Sein Platz als Wort.
Mama hat eine 9mm geklaut.
Wir könnten es besser, sorry.
Ja.
Also wenn man die Bücher so liest, naja, egal. Gut, der Plot, ja, komme ich noch drauf. Auf jeden Fall geht es darum, er muss neue Freunde finden und seine neue Mom sagt, ey, komm, du kannst nicht immer Freunde. Schule schwänzen, find doch mal Freunde und bla.
Du Opfer.
Und sowas wie, ja, die haben so Projects in den USA irgendwie, wo die sich einschreiben müssen, wie bei uns Projektwoche oder so, nur halt ganzjährig. Und bei denen ist das sowas wie für den großen Ball, ne, wie heißt
Prom
das?
Night.
Die Prom Night, genau, ja. Für die Prom Night so im Prinzip die Deko machen. Mhm. Also das war so das Letzte, wo er reingekommen ist und
toll.
Es wird reichen für Freunde so mäßig. Ja. Und dann lernt er zwei weirde Gestalten kennen, den Ben und Talia heißt die witzigerweise, so wie der Buchladen. Mhm. Und Talia ist immer so extrem geschminkt, so am Rande einfach. Das wird nicht weiter erwähnt und so, aber die ist immer so extrem geschminkt, obwohl die noch voll jung ist und so weiter.
Okay.
Es begab sich dann zu der Prom Night sozusagen und ein großes Plakat reißt so. Und er muss dann nochmal in den zweiten Stock gehen, um jetzt irgendwie alten Stuff zu holen und so weiter. Mhm. Ich versuche es echt einzudampfen. Es sind nur 120 Seiten, aber halt auch 27 Kapitel. Dementsprechend muss man gucken. Er versucht was zu holen und so und findet einen Raum hinter so genagelten Brettern. So. Und,
da soll er nicht rein.
Da soll er eigentlich nicht rein. So. Und es stellt sich heraus, dass in diesem Raum halt so aschefarbene Figurinen rumstehen, in Kinderform.
Okay.
Also Aschehaut, die Perücken sind weiß und es sind halt also wie so, so wie, wie so ein Mannequins fast schon eher, ne? Also wie so ein
Mannequin.
Franzosen.
Ihr seid alle willkommen, außer die Franzosen.
The French.
Fuck the French. Natürlich nicht, ihr seid alle willkommen so. Auf jeden Fall. Naja, genau. Und er wundert sich halt total und erschreckt total, was geht hier ab. So, und dann kommt die Lehrerin, die ihn gesucht hat, weil er schon zu lange weg ist. Lirum Larum. Ja, was ist das für ein Raum? Ja, Tommy, das ist ein sehr trauriger Raum. Im Jahr 1947 sind diese Kinder nämlich einfach verschwunden. Und das war von einem Künstler im Prinzip so eine Erinnerung quasi. Und über die Jahre, das ist 30 Jahre her alles.
Ist das jetzt FNAF?
Was ist das? Lass mich mal fertig erzählen jetzt. Auf jeden Fall so eine Art Kunstgedächtnisstätte.
Okay.
Aha. Und dieses Abgenagelte hinter der Wand war der alte Schuldistrikt, wo die verschwunden sind sozusagen.
Okay.
So, bla bla bla, alles geht weiter, die Prom Night nimmt ihren Lauf und so weiter. Bei der nächsten Prom Night allerdings passiert sowas Ähnliches wieder, also es geht irgendwas kaputt und wir müssen das Zeug holen. So. Und deswegen, Talia bleibt zurück, das sind immer so jetzt inzwischen Freunde geworden sozusagen. Und Ben sagt, ich helfe dir, weil sie müssen Farbe holen.
Ja.
Rote Farbe und ist schwer und bla. Und dann finden sie irgendwo in diesem Trakt, weil Ben ja eine Abkürzung kennt, in dieser sehr, natürlich. Also es wird sehr beschrieben, dass die Schule sehr undurchsichtig ist.
Mhm. Okay.
Und aus den Augen von Scheiße, wie hieß er? Johnny?
Tommy.
Von Tommy. Tommy Fraser. Aber aus der Sicht von ihm geschrieben, weil neue Schule. Ne? Wir erinnern uns alle, wie war das in der neuen Schule? Mhm. Und der hat das halt ziemlich geil beschrieben, so Oggi und die Kakerlaken mäßig. Oder SpongeBob mäßig, die Bibliothek von SpongeBob.
Viel zu groß.
Ist einfach viel zu groß in viel zu kleiner Fläche. Und das war mit eins der Highlights, finde ich, in diesem Buch. So, weil das schön beschrieben war. Und sie finden einen alten Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl fahren sie im Prinzip runter, ne? weil Ben drauf besteht und so weiter. Und dann landen sie im Prinzip in so einer, sag ich mal, Anti-Welt sozusagen.
Okay.
Und treffen auf die Kinder, die vorher verschollen waren.
Na jo. Und dann?
Natürlich sind sie extrem erstmal geschockt und so weiter, weil diese Kinder, genauso wie die Umgebung, ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Und die Kinder leben halt, ne? Also so.
Sind die dann älter geworden zumindest? Oder sind die noch genauso
sie
alt?
Sind natürlich im genau dem Alter. Also es wäre jetzt ein bisschen weird, wenn sie dann irgendwie so 45-Jährige da hinstellen und sagen, mit so einer viel zu kleinen ACDC-Uniform.
Stimmt, keine Kleidung.
Nee.
Stimmt.
Also in der Zeit eingefroren.
Sozusagen in der Zeit eingefroren, so kannst du es sagen.
Okay.
So komplett in Schwarz-Weiß. So, und dann geht es immer so weiter, nimmt seinen Lauf, es ist sehr, sehr ein bisschen geht's kindlich weiter, so, die versuchen sie aufzuhalten, natürlich haben die Panik, versuchen auszubrechen, finden aber den Weg nicht raus.
Ich hätte auch Panik, Alter.
Selbstverständlich, obwohl diese grauen Kinder sozusagen die ganze Zeit sagen, ihr kommt hier nicht mehr raus, es gibt keinen Weg, es gibt keinen Weg hier rauszukommen, ihr seid hier gefangen.
Mhm. Erstmal zusammenschlagen.
Sie finden dann tatsächlich noch einen Weg aus dem Fenster auszubrechen, allerdings, die komplette Stadt, komplett dunkel, es brennt nirgendwo Licht, es gibt keine Erwachsenen, kein Auto fährt. Der Mond ist grau. Es ist alles grau in dieser Welt, weißt du? Und sie wurden vorher noch gewarnt von Simon, das war so im Prinzip der Anführer von diesen grauen Kindern in diesem Klassenzimmer. Und sie wurden noch gewarnt, geht nicht raus, denn da warten die anderen Kinder und die sind verrückt. Und die anderen Kinder stellen sich wirklich als extrem verrückt aus, irgendwie heraus, weil die anfangen, die zu jagen, sozusagen. Die haben die Kontrolle, haben die Kontrolle über Tiere, die dann im Prinzip, ich hab Game of Thrones nicht gesehen mit dem Raben, ne?
Nee.
Okay, aber es gibt einen Typ, der kann durch den Raben durch die Augen gucken und damit ausspähen.
Mhm. Bran.
Und so machen die das ein bisschen, und so machen die das ein bisschen mit Tieren, sozusagen, also durch Katzen gucken die dann durch und die Katzen sind halt auch komplett... Ich kann jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber es ist legit interessant.
Aber ich wollte gerade sagen.
So, und dann geht es immer so weiter. Sie werden dann irgendwie gefangen. Ben bricht sich fast ein Bein, weil er auf dem nassen, grauen Gras ausrutscht und sich irgendwas zerrt und so weiter. Werden von diesen verrückten Kindern, die alle, nur das, es wurde schön beschrieben, sie hatten das Grau im Auge. Also es war nicht das Weiß im Auge, sondern sie waren komplett irgendwie so Momo-mäßig, habe ich es mir halt vorgestellt.
So keine Pupillen mehr, haben alles
so
ein, grau.
Haben so Armlock um die gebildet und haben die ganze Zeit gesagt, jetzt werdet ihr grau, jetzt werdet ihr grau, jetzt werdet ihr grau. Dann fing das so langsam an, das wirkt wohl wie so eine rituelle Geschichte irgendwie. Ja. Mhm. Und da ab dem Moment merken die, wie die selber so ergrauen einfach, weißt du, ein Teil dieser Welt werden, so verschmelzen damit und so weiter. So, Ben schafft es nur mit einem... Ja, ist es ein MacGuffin, keine Ahnung, mit so einem Gadget halt, und zwar so ein Token, sage ich mal, sich aus dieser Situation zu befreien, weil er von seinem verstorbenen Opa ein Feuerzeug geschenkt bekommen hat.
Aha.
Und das Feuerzeug war in seiner Tasche, also noch nicht ergraut zu diesem Moment,
Aha.
ne, weil ja alles grau wird so.
Ja.
Und dementsprechend ist die Flamme auch nicht.
Ah, nicht grau. Ne?
Nicht grau,
ja.
So.
Ja.
Er zündet Laub unter sich an. Erst rutscht er auf dem nassen Gras aus, dann zündet er das Laub an, aber gut, das ist jetzt mal wieder so ein bisschen dahingestellt. War, ne? Ist aber so. Und dadurch gelingt es ihnen, zurück in diese Schule zu kommen, zu diesen anderen.
Okay.
Also da ist noch mehr vorgekommen. Die haben die dann versucht, die wollten die dann zur Grube bringen zum Beispiel. Das war so eine Art Kadaverloch sozusagen, wo alle, die in diese Welt eindringen und sich weigern, grau zu werden, im Prinzip...
Alter.
Getötet werden.
Das ist Children of the Corn Shit.
Da gab es ein Kapitel, ich habe es mir leider nicht markiert, das war eine kurze Passage, aber die war so schön beschrieben, wie sie sich gegenseitig mit so einer Art schwarzen, teerartigen Flüssigkeit so rituell sich selbst es trinken und so und sich gegenseitig bespucken, damit sie noch grauer werden und Also war schon ziemlich hart ab der.
Digga.
So, und sie schaffen es, wie, ich kann nicht alles erzählen.
Ja, klar.
Aber es ist spannend.
Ja.
Und sie kommen dann zurück zu diesem Klassenzimmer, auch in der grauen Welt.
Mhm.
Und wir haben es euch doch gesagt, Lirum Larum, bla bla bla, sie brechen können komplette Panik aus, weil sie wollen nur noch da raus.
Mhm.
So. Auf einmal hören sie aber den Aufzug und runter kommt Talia.
Holy shit.
Und Talia hat es als einzige geschafft, vor Wochen von diesen Kindern auszubrechen. Das heißt, sie war eine von ihnen. Das war die auch so stark geschminkt.
Weil sie eigentlich grau ist.
Genau. Weil sie eigentlich eine Graue ist. Da kamen dann noch so Mobbing-Geschichten, wo zum Beispiel so eine Goth-Alte irgendwie ihr den Lippenstift wegnehmen musste.
Okay.
Und Tommy sich so extrem wunderte, warum sich Talia jetzt so extrem aufregt. Ist doch nur ein Lippenstift. Aber die braucht diesen Lippenstift, weil die sonst in dieser Welt nicht überleben kann.
Oh, shit.
Also zumindest auffallen würde. Und die würde überleben. Ne? Aber weil sie immer noch grau ist. Die wird ja nicht mehr colored.
Ja.
So. Und die kommt dann runter, weil sie einen Weg gefunden hat, halt runterzukommen. Das wird tatsächlich nicht weiter beschrieben, fand ich ein bisschen weird. Sie hat wohl einfach nur diesen Aufzug gefunden. Und
wenn sie rausgekommen ist, kommt sie auch wieder rein, ne?
Das Ding ist, sie wollte gar nicht mehr raus ab dem Moment, weil sie ja gesehen hatte, dass oben die Welt einfach nicht mehr zu ihr passt. Sie sie gehört zu diesen grauen Menschen, weil das ist einfach, sie muss sich immer schminken und es gehört nie dazu. Weißt du, was ich meine? Wie sie aber dann wiederum rausgekommen sind, weil dieser Aufzug nur nach unten fährt aus irgendeinem Grund und bla bla bla, wie sie wieder rausgekommen ist, Talia hatte in ihrer Tasche noch einen Lippenstift, ähnlich wie das Feuerzeug. Das Feuerzeug war ja jetzt grau. Ne?
Ja, klar.
Das war wieder so eine Art Token.
Mhm.
Und mit dem Lippenstift, weil der noch Color hatte, konnte sie ein Fenster an die Wand malen.
Ah,
und das war dann sozusagen das Portal, wo die dann wieder in die normale Welt gekommen sind.
Krass.
Jetzt kommt's aber. Wie sind die überhaupt da reingekommen? Und zwar im Jahre 47 waren das sehr wenige Schüler an dieser Schule, an der Belvair High, Middle School.
Ja.
Und es gab einen mysteriösen Fotografen, der wird nicht weiter erwähnt, aber es ist der Auslöser für die ganze Geschichte, Mr. Chameleon, wegen Farbe.
Shut
Chameleon.
Up, ey.
Und das war der Fotograf. Und alle Leute, die er fotografiert hat, sind in dieser grauen Welt gelandet.
Damn.
Und das Coole war, der Fotograf, der war damals irgendwie 40, jetzt ist er 60, ist aber immer noch der Fotograf. Und das heißt, die kommen komplett panisch in dieser bunten Welt wieder an, in ihrer Welt, in ihrer normalen Welt. Und die Lehrerin schon wieder so Mrs. Bordes oder sowas, keine Ahnung. Die hat vorher auch noch ruhig gespielt, egal. Die sagt, kommt Kinder, schnell, schnell. Ja, wir müssen ihnen noch was erzählen. Wir, uns ist was Schreckliches passiert. Nein, nein, wir machen jetzt erst ein Foto. Wir werden für dieses Foto geschleift. Oh. Und da steht nur noch, alles klar, Mr. Chameleon. Sie können jetzt das Foto machen. Yo. Und dann das letzte Wort in dem Buch ist einfach nur Blitz. Das heißt, alle sind auch in dieser grauen Welt und zwar in ihrer eigenen grauen Welt.
Krass.
Also
nicht
eigentlich
mal eine
wird nicht erwähnt, aber Scherz kann ich mir nicht vorstellen, weil in dieser Welt ja alle auch die Outfits hatten aus den 47ern.
Ja, natürlich, es müssten ja über die Jahre viel mehr Leute dazugekommen
sein. Das sind immer dieselben, das sind ja nur die Kinder.
Ist das an Ort gebunden vielleicht sogar?
Weiß ich nicht.
Lies es. Das ist jetzt nur eine Theorie für mich.
Und damit endet das Buch.
Damn. Muss es halt das Bild sein? Kann auch sein, dass er jetzt einfach nur ein Bild macht, weil ansonsten wären ja unfassbar viele Schüler.
Es ist der Blitz, der es macht.
Der ist teleportiert.
Sonst wäre der so präsent nicht als die letzten Worte.
Der Key-Moment.
Es ist der Blitz.
Das ist der Moment, wo du weg bist.
Ja.
Genau. Ha, boah, krass.
Okay, also jetzt sie wandten Scheiß, sich.
Okay. Du hast es gerade, glaube ich, interessanter und spannender erzählt, als das Buch eigentlich ist.
Ja, also es ist halt für Kinder geschrieben, ne?
Ja.
Letzten Endes, ich habe jetzt nichts dazu gedichtet, ne? Also das ist genau das Buch im Prinzip, nur aus meinen Worten jetzt. Aber ja, du hast eigentlich recht, so unglaublich spannend ist es dann am Ende auch nicht. Außer diese Teer-Szenen und so, die fand ich dann schon ein bisschen heftig.
Ja.
Also da hätte ich mit 12 dann oder 13,
das
was weiß ich, hätte dann auch gedacht so, boah.
Ja,
also das war schon ein bisschen drüber. So.
Das ist schon ordentlich. Ist schon ordentlich.
Aber ja, generell. Ja. Okay, Mr. Chameleon, rief sie. Sie können das Bild jetzt schießen. Mr. Wer? Schrie ich. Nein, einen Moment mal, warten Sie. Blitz.
Ja.
Und damit endet
es
das Buch.
Das ist halt ein gutes Ende. Das hat R.L. Stein in sehr, sehr vielen Geschichten.
Das ist halt,
es gibt kein Happy End teilweise.
Wenn das stimmt, dass R.L. Stein ums Ende seine Geschichte schreibt, ist das ja ein cooles Ende.
Ja, das ist ein ziemlich gutes Ende.
Also es gibt ja nur den Titel und dann fängt er mit dem Ende an.
Ja.
Also es ist schon irgendwie geil dann auch.
Ja. Das ist schon abgefahren, Alter.
Das ist cool.
Das ist echt cool.
Das sind ja keine klassischen Geister.
Ja, genau.
Das Buch heißt Die Geisterschule und er hat sich dann bestimmt gedacht, ich kann doch jetzt keine Geister nehmen. Weil er hat den Titel ja schon.
Ja, ja.
Aber Geisterschule ist doch viel zu langweilig.
Geister hat ja auch immer was mit Toten zu tun. Und R.L. Stein hat ja nie etwas über Brutalität oder
aber
so gemacht.
Sind,
und wenn, dann ist es lange her.
Sie sind ja nicht mal tot.
Ja, genau.
Keiner ist tot in diesem Buch jetzt.
Ja.
Im Universum weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Der
Opa ist tot.
Er hat den Tod wirklich sehr, wenn er ihn drin hatte, wie du gerade gesagt hast, und wenn Tod dabei war, ist der schon ewig her.
Genau.
Ja. Ich muss an die Folge denken, wo sie einen Geist treffen, der an der Klippe lebt in so einer Höhle. Daran muss ich gerade, ich weiß den Titel gerade nicht, aber der ist auch schon seit irgendwie 300 Jahren tot oder Kinder, die schon seit 100 Jahren tot sind. Das ist so weit weg, das ist für Kinder nicht mehr greifbar.
Ja. So heftig lange aber nicht. Also die eine Folge, ich glaube, das ist Folge 5 oder so, mit den Händen, also mit dem Klavierunterricht. Es geht's drum, dass der Junge will halt, trifft eine coole Freundin und die ist auch neu umgezogen, trifft eine neue Freundin und die ist halt, spielt halt ein Instrument und dann will er zum Klavier unterrichten, geht dann zu einer Klavierschule und der Besitzer davon ist halt komplett crazy, also der Lehrer.
Mhm.
Vollkommen besessen von Händen und du hast so tolle Hände und schon super creepy.
Ich erinnere mich.
Also wenn ein Erwachsener so hart auf Kinderhände steht, ist das halt schon weirder Shit.
Ja. Äußerst weird. Ja.
Aber dann kommt heraus, dass der halt ein Roboter ist, einfach. Mhm, und dass der Besitzer halt ihn gebaut hat. Das ist so ein technologischer, richtig krasser Typ.
Krass.
As you do. Und wie das eigentlich anfängt, ist, die haben ein Piano im Keller und das spielt von alleine. Und der Sohn ist der Einzige, der es sieht. Und die Eltern glauben ihm natürlich nicht, wie es in R.L. Steins Geschichten immer so ist.
Super oft.
Dass Eltern halt einfach nur als, in Anführungszeichen, inkompetent dargestellt werden.
Das ist auch so ein
korrekt genau, es ist
Vehikel,
ja, es,
ne?
Genau, es ist ein Vehikel. Ja. Und es ist halt ein Geist, eine Geisterfrau, die einfach nur Klavier spielt und sagt, ja, geh bloß nicht in die Schule.
Sushi, Sashimi.
Es ist halt die Mutter von dem. Also es kann auch nicht so lange her sein, aber es hat meistens damit zu tun, dass nie jemand in der Folge stirbt.
Korrekt.
Oder es nie wirklich jemand von denen betrifft, die halt in dieser Folge sind.
Tod ist nicht die Konsequenz.
Genau.
Das passiert nicht.
Ja.
Aber es gibt schon vieles, was manchen Protagonisten oder auch Antagonisten hätte ich jetzt keinen im Kopf, ne? Aber dass denen auch etwas zustoßen kann in den Büchern, in der Serie weiß ich es nicht, was dann aber auch permanent bleibt.
Ja.
Also
das
kommt vor tatsächlich.
Wie vorhin schon gesagt, es gibt halt in sehr vielen Geschichten kein Happy End.
Bei dem Spiegel, hier Spiegel des Schreckens, ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, Spiegel des Schreckens war, das habe ich als Hörspiel gehört. Da war das auch so, da war die einzige Konsequenz, also es ging um verfluchten Spiegel halt einfach und das war sehr seltsam, wenn du da reinguckst und warst auch wieder in einer anderen Welt und Und letzten Endes war es halt so, die einzige Konsequenz war, dass die kleine Schwester, die reingeschaut hat, die vorher Linkshänderin war, jetzt Rechtshänderin ist.
Mhm. Boah, krass.
Wegen Spiegelschild und ja.
Aber das ist auch eine
krasse. Aber es war halt permanent.
Ja, ja,
es war
genau.
Permanent,
ja.
So.
Was ich halt auch eine krasse Folge fand, und zwar hat R.L. Stine auch sehr, sehr, ist er auch immer wieder darauf eingegangen, dass Geschwister ja voll kacke sein können.
Ja, und bei das, Slappy ist das eine super.
Slappy also, beispielsweise.
Aber sehr oft werden dann Geschwister bonden dann ja
genau,
über die Story,
bonden,
ne?
Genau, wie bei Slappy, ist ja auch der Fall.
Der braucht ja auch so einen gewissen Auftrag, braucht
genau,
er ja auch,
ne? Aber ich glaube, es ist Folge 3, muss ich gerade nochmal kurz nachgucken.
Folge 3 ist, glaube ich, sogar Slappy, oder?
Nee, Dings.
Das unheimliche Labor.
Ja, die Serie ist eine andere,
so, Serie ist eine andere Reihenfolge,
das
genau.
Das sind ja bei weitem nicht alle abgedreht worden. Bei weitem nicht.
Da ging es um eine Kuckucksuhr.
Mhm.
Und diese
gibt's aber auch als Buch.
Genau,
gibt's
auch als
ja,
Buch. Ist,
aber,
ist dieselbe Geschichte dann wahrscheinlich. Und wenn du die irgendwie aktivierst, dann bringt die dich halt immer wieder in der Zeit zurück. Das heißt, auf einmal hat er wieder Geburtstag, dann ging es wieder einige Jahre zurück.
Geil.
Und es ging halt so lange zurück, bis er halt zu einem Baby geworden
ja,
ist.
Ja, ich erinnere mich
genau,
dran.
Genau, erinnerst du dich?
Es gab eine Folge darüber und die war super, super, super creepy.
Es gibt Leute, die hassen Zeitreisescheiße oder
ja,
lieben's,
ich,
ne?
Hi.
Ich liebe das. Ich finde das so geil.
Die Hauptfigur wollte ja den Geburtstag nochmal erleben. Das war ja irgendwie Aufhänger, oder?
Seine kleine Schwester hat ihn geprankt, in Anführungszeichen, an seinem Geburtstag, indem sie ihm das Bein gestellt hat und er deswegen in seine eigene Torte gefallen ist.
Er wollte das wieder rückgängig machen.
Er wollte das gar nicht. Das ist ja alles Zufall gewesen, dass er in der Zeit zurückgekommen ist.
War das nicht so ein Wunsch, den er geäußert hat, der dann falsch interpretiert wurde?
Nee, sein
sowas?
Vater hat halt diese Kuckucksuhr gehabt und diese Kuckucksuhr musste man irgendwie aktivieren und er wusste, dass die halt so verflucht ist, weil sein Vater so ein Antiquitätentyp ist.
Mhm.
Und dann hat er den halt aus Versehen aktiviert, diese Uhr. Und dann ist er in der Zeit halt zurück.
Boah.
Und die Konsequenz war dann am Ende, dass er die Zukunft verändert hat und seine Schwester dann gar nicht geboren wurde. Und damit hört die Folge auf, indem er sagt, dass er, ja, vielleicht hole ich sie später wieder. Das heißt, er hat effektiv durch Zeitmanipulation seine eigene Schwester aus der Existenz geholt, weil die halt ihn immer gemobbt hat.
Krass.
Richtig
abgedreht. Und das ist halt so, Bruder.
Vor allen Dingen hat
gäbe so ein, zwei Lehrer, bei denen ich das auch so gemacht hätte.
Vor allem musst du dir überlegen, dieser Gedanke kam ihm ja, als er ein Baby dann war, weil er so weit zurückgereist ist.
Genau.
Und dann liegt er da als Baby und der letzte Shot ist wirklich von ihm als Baby. Dann, vielleicht hole ich sie später zurück.
Nee, da war er dann wieder zurück.
Weil er
wusste ja nie, wer ist, ich habe den Namen der Schwester aufgeschrieben, aber wer ist denn das? Der war, ist dann wieder in der Folge, ist er wieder in seinem Alter zurückgekommen.
Hat er sich resettet dadurch dann wieder?
Ja, genau. Also er ist wieder in seiner richtigen Zeit angekommen, auch am richtigen Tag, aber ohne seine Schwester.
Muss sagen, das ist dann zu lange her vielleicht. Da erinnere ich mich vielleicht falsch dran.
Alle Folgen der ersten Staffel sind auf YouTube frei zugänglich.
Ja.
Sehr, sehr geil.
Geil. Super gut, wirklich.
Finde ich immer gut, ja. Weil letzten Endes so hart vermarkten können sie es jetzt auch nicht mehr, ne?
Ja, die Zeit ist halt vorbei.
Es ist 30 Jahre.
Die würden damit
also
noch,
legit.
Was heißt, es ist vorbei?
Ich bin der Meinung, die würden da auf jeden Fall noch mit Geld machen, auf YouTube jetzt durch Monetarisierung und so weiter, wenn sie das nochmal rebooten würden.
Haben sie, abgesehen von dem Film, gibt es auch wieder eine Serie.
Haben sie, ja. Haben
sie läuft auf Disney und die soll gar nicht so scheiße sein.
Da spielt, wie heißt er nochmal hier, von Ross von den Friends, der Schwimmer. Heißt der, glaube ich, David Schwimmer? Der Schauspieler spielt damit. Ich habe 2, 3 Folgen gesehen.
Okay.
Sie heißen auch wie die klassischen Episoden und Bücher. Sind okay.
Ja.
Sind okay.
Du darfst es halt nicht mit deinem Kopf jetzt gucken. Ne? Das ist ja wirklich an Kinder gerichtet.
Das ist eher weniger. Ist schon eher Jugendserie in die Richtung, weil es ist schon ziemlich dark für Kinder.
Krass.
Auf jeden Fall. Also es sind die Stories genommen, nur halt auf 11 gedreht quasi, wenn man so
krass.
Will. Ist gar nicht schlecht, kann man sich mal angucken. Ist ganz nett. Gibt es auf Disney Plus, wie du gerade gesagt hast.
Genau. Ist ja auch von Disney produziert.
Richtig, ja. Genau. Und die Filme gibt es ja auch nebenbei noch. Also die sind da schon noch dabei, das zu melken, auf jeden Fall. Aber nicht in der Form wie damals. Ich bin aber voll deiner Meinung, wenn die das jetzt nochmal, wenn die dann Digital Remaster mitmachen würden oder sowas und die Folgen in so gut es geht, so fast HD, vielleicht irgendwie hochskaliert. Ja, anders wird es nicht gehen.
Es gibt so viele Leute, die das als Nostalgie irgendwie noch drin haben.
Das als Serie wieder rausballern, so als Remake, das würde richtig, richtig gut passen.
Aber liebe Leute, bevor wir jetzt weiter in Nostalgie schwelgen und Bücher kritisieren und Filme analysieren und reviewen, würde ich sagen, prügeln wir uns mal kurz um den Lobus.
Ja. Wie immer.
Und machen mal eine kurze Pause.
Genau.
Erster.
Shotgun. Ich bin hier vorne.
Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo.
Hallo.
Hallo zurück.
Guten Tag.
Wir sind wieder
da.
So,
jetzt können wir uns nochmal stillschweigend angucken und
heiß in die Ohren atmen.
Mm, das habe ich gern.
Mögen wir.
Whispering sweet nothings.
You're my world. Was hast du an?
Entschuldigung.
Ja, den Frank, der hat's ein bisschen, der hat die Seemannsbrise erwischt, ne? So ein kleines bisschen. Also,
korrekt.
Der stand zu nah am Atomofen.
Ja.
Ich habe mal wieder das Fenster aufgemacht. Alle sagen immer, ich soll's nicht machen, aber ich sehe da immer noch kein Problem drin.
Ja, muss halt nass, ne?
It's shit happens, ah, ja, meine Güte.
Ich meine, wir können dankbar sein, dass es zu dieser Aufnahme kommt heute.
Korrekt,
genau.
Ja.
Das
Schritte, ja.
Schritte, also wir ist Bescheid.
Absolut richtig. Wie man in Hamburg so sagt, it could be it could.
It could be it could. Genau. So sieht's aus.
Goosebumps.
Goosebumps, yeah.
Ja, Atmos.
Hallo. Ja, genau.
Du meintest ja, du hast noch ein bisschen was.
Genau, also auch erst recht zur ersten Folge. Eigentlich war das Ganze auch als Film geplant.
Moment, als ein Film?
Ja, also nicht alle Folgen, sondern es war ein Goosebumps-Film geplant.
Ach so,
der halt den Release. Und da sollte Tim Burton, sollte den Regie führen.
Scheiße,
das könnte ich mir richtig gut vorstellen halt.
Oh, wie
das
geil.
Das wäre geil.
Das lustig ist nur, Tim Burton war da auch mit dabei, aber Tim Burton hat dann ein anderes Angebot gekriegt.
Batman.
Wo er, noch besser.
Noch besser?
Superman.
Ah,
der gefloppte Superman-Film, der kurz vor Release mit Nick Cage als Superman.
Der gecancelt wurde.
Der gecancelt wurde, richtig.
Okay, witzig. Geil.
Oh, shit.
Deswegen hat Tim Burton das nicht gemacht und deswegen haben sie sich dann umentschieden und sind dann bei dem Director gewesen.
Krass.
Also super abgefuckt, nochmal als Funfact mit reingeprieselt.
Alter, okay, das ist abgefahren.
So crazy eigentlich.
Aber dieselbe Story.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht.
Okay.
Also habe ich jetzt so tief habe ich nicht recherchiert. Mhm. Aber es war halt schon abgefuckt. Und dann halt, ja, war ja eigentlich dann ganz gut, weil.
Stell dir das mal vor.
Halt mit Tim Burton. Ich weiß nicht, ob der Artstyle halt so krass gepasst hätte.
Hund, sag ich dir ganz ehrlich, ich bin kein krass großer Tim Burton-Fan. Ne?
Ja.
Ich mag die Batman-Filme von ihm.
Ich finde den Style halt nice, ja.
Genau,
aber
der weiß halt, wie er sowas rüberzubringen hat. Und ich glaube, das wäre ein Perfect Fit gewesen, sag ich dir ehrlich.
Hätte sich das auch an Kinder gerichtet, frage ich
mich.
Das ist
die andere
Sache.
Weil das musst du das musst du ja auch können und so, weißt du?
Absolut.
Das ist ja gar nicht so ohne, glaube ich.
Ist nicht einfach.
Dass man das halt auch passend verpackt und sowas.
Ja.
Richtig, richtig.
Krass.
Man muss auch mal dazu sagen, nur nochmal, um den Impact von Goosebumps in den USA mal zu beläutern. Die waren 4 Jahre lang konstant Nummer 1 im Kinderprogramm.
Heilige Scheiße, Alter.
4 Jahre hintereinander.
Bring das mal.
Haben die Einschaltquoten von diesem Sender hochgeballert.
Die Bücher in den Bestsellerlisten in den USA standen über 20 Goosebumps-Titel gleichzeitig.
Ja.
What?
Das musst du dir mal reinzimmern halt einfach.
Es ist wirklich krass.
Das haben die Leute gefressen wie geschnitten Brot.
Aber richtig.
Ja.
Aber richtig reingeschmatzt haben die sich das.
Heilige.
Ja, voll gut.
Junge. Okay, das ist krass.
Ja. Aber ja, R.L. Stine, ne, hat ja nicht nur Kurzgeschichten geschrieben, sondern im Prinzip auch Kurzgeschichten, die so ein bisschen vielleicht auch zusammenhängen, ne?
Ja,
korrekt.
Da gibt's ja auch eine gewisse, naja, sagen wir, gruselige Scheißpuppe im Repertoire namens Slappy.
Hass.
Ich habe einen Nerv getroffen.
Es sind halt Puppen.
Ja, ich bin tatsächlich drauf gekommen. Ganz am Anfang hast du gesagt, Hartmut, dass die erste Folge, ne, die Horrormaske, dass die davon inspiriert ist, dass R.L. Stine gesehen hat, wie sein eigenes Kind quasi in der Maske stecken bleibt.
Mhm.
So. Und das ist nicht das Einzige, was der aus seinem persönlichen Leben genommen hat, nämlich war seine persönliche Angst vor der Geschichte von Pinocchio.
Okay.
Ah. War tatsächlich eine Inspiration für die unheimliche Puppe.
Pinocchio ist auch scheiße gruselig.
Ich wollte gerade sagen,
Originalgeschichte,
also richtig abgefahren.
Gerade die Originalgeschichte.
Ja.
Der macht ganz schön was durch, yo.
Wir reden nicht von der disneyfizierten Version. Ne?
Nein.
Ohne Scheiß, die disneyfizierte Version von Pinocchio
ist auch crazy.
Auch nicht zu unterschätzen.
Korrekt.
Weil, Digga, sind echt heavy shit dabei.
Uncanny as fuck und so halt auch.
Aber
die
Vergleich.
Bücher, holy shit, meine Oma hat mir den Mist vorgelesen.
Ey, yo, das ist richtig abgedreht.
Das erklärt einiges.
Ja.
Danke.
Wir haben wahrscheinlich alle den Strubbelpeter vorgelesen gekriegt, als wir
den auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall.
Korrekt.
Von dem zehr ich bis heute.
Der Schneider kommt und schneidet dir die Daumen ab.
Der Daumenlutscher.
Der Däumling. Der Daumenlutscher, ja.
Bestes Video immer noch mit, wen haben wir im Hintergrund gehört nochmal? Dieses Hardcore-Techno-Set.
Und das dazu. Ja, gut, da muss man ausholen. Also ja, es gibt auf Amazon Prime gibt es im Prinzip aus den 50ern oder 45ern, ich habe keine Ahnung.
70er, 80er war das tatsächlich.
Das war viel, viel früher. Jo.
Also das, was wir gesehen haben, war in Farbe.
Also das war definitiv, ist ja auch scheißegal.
Ist ja auch egal, genau.
Auf jeden Fall wurde das da so ein früher Film theaterisiert, sozusagen dramatisch dargeboten.
Das war,
und holy shit, Alter, war das eine Cringe-Scheiße. Und die haben immer getanzt und gemacht und getan. Wir sind dann auf die Idee gegangen, irgendwie
Brutalismus.
Bröcher oder sowas. Oder Brutalismus 2000. Irgendwie 3000, keine Ahnung, da drunter zu legen. Dann haben die immer witzig getanzt auf so ganz blöde Musik.
Das hat gepasst.
Echt gut geschallert. Also wenn der Daumenlutscher einfach auf Felix Kröcher oder wie der Typ heißt, aber so komplett abgeht.
Mit dem Schneider zusammen. Ja.
Genau,
ja.
So viel
ein paar dazu. Traubenzucker und dann geht das klar.
Klare Empfehlung an dieser Stelle, genau. Das macht Spaß.
Definitiv, dafür lohnt sich Prime, Leute.
Aber
komm, nur dafür.
Prime lohnt sich für original gar nichts, aber egal.
Kommen wir zurück zum anderen Kindheitstrauma.
Ja. Ja, diese tolle Puppe, von der wir sprechen, ne, die, wie gesagt, inspiriert von der Originalgeschichte von Pinocchio, heißt Slappy. Der Name Slappy klingt jetzt erstmal ziemlich süß. Slappy ist eine Bauchrednerpuppe. Von Slappy gibt es insgesamt 4 Geschichten. Das ist einmal die Puppe mit dem starren Blick.
Der erste.
Genau. Dann ist es die Wut der unheimlichen Puppe. Dann die Rache der die Rückkehr der unheimlichen Puppe und die Rache der unheimlichen Puppe.
Ja.
Diese 4 Bücher gibt es. Also in der Serienform gab es, glaube ich, nur 3 und da war die Rückkehr der Puppe war ein Zweiteiler.
Mhm.
Kanonisch gesehen ist diese Puppe in, sag ich jetzt mal von, ich gehe mal auf die Serie drauf ein, weil da habe ich diese Puppe auch als erstes kennengelernt.
Ja.
Es war dann auch der Punkt, ab dann konnte ich dieses Hörspiel nicht mehr hören. Weil jetzt hatte ich ein Gesicht dazu, reales Gesicht.
Und das Gesicht von Slappy in der Serie war halt auch echt uncanny.
Ja, die ist wirklich echt saugruselig,
Du hast diese, es ist eine Bauchrednerpuppe, wie gesagt, also sieht sehr klischeehaft aus, vor allen Dingen auf den Covern von den Büchern und auf den Hörspielen sieht ja diese Puppe viel, viel mehr aus wie eine richtige Bauchrednerpuppe.
Ja.
Die Puppe in der Serie, die sie benutzt haben, hatte Augenbrauen, die du bewegen konntest, die Augen konnten sich drehen.
So ein richtig aufwendiges Ding halt, ne?
Also wo 95 wahrscheinlich 4 Leute im Hintergrund an einem Controller gesessen haben und das Ding bedient haben.
Ja.
So richtig komplexer Shit war
mit
das.
So Stangen und so.
Ja.
Und diese Darstellung von dieser Puppe war halt noch um einiges mehr scary und umso mehr uncanny, weil wenn diese Puppe sich bewegt hat, zum Beispiel durch einen Gang im Schatten gerannt ist, also wirklich selten in voller Aufnahme, sondern meistens so von hinten oder im Schatten weggerannt, dann haben sie nämlich einen Kleinwüchsigen genommen dafür, weil die Größe gepasst hat.
Alter.
Oh Scheiße.
Sie konnten kein Kind da reinstecken, weil das wäre ein bisschen too much gewesen, so ungefähr. Aber die hatten einen Kleinwüchsigen dann und dadurch waren halt die Bewegung, der Gang von einem Kleinwüchsigen ist halt, den erkennst du halt, ne? Die haben es sehr gut kaschiert mit den Klamotten, muss man sagen. Dass man zum Beispiel jetzt, was ja sehr oft der Fall ist, die vergrößerten Hüften. Haben sie super kaschiert. Aber der Gang halt war halt so unfassbar freaky als Kind.
Ja.
So, dann hast du diese geisteskranke Puppe, dieser kleine Hurensohn.
Ey, krieg ich immer noch Gänsehaut.
Er hat's gesagt, er hat's gesagt.
Ding, 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 ding.
100. Joke.
Hier Leonardo DiCaprio, Meme einfügen.
Und diese Puppe hat mich tatsächlich ein bisschen verfolgt. Ich habe, wie gesagt, war damals großer Konsument, nicht nur von den Hörspielen, sondern auch von der Serie. Und die Folgen mit dieser Puppe waren einfach immer super, super scary. Weil du hattest in sehr vielen Geschichten von Gänsehaut ja irgendeinen Faktor, der halt etwas getan hat.
Ja.
Also das Monster of the Week quasi, war meistens der Täter und auch öffentlich, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Also es hat sich weniger versteckt. Ne? Die Maske ist offen rumgerannt zum Beispiel. Du hattest in anderen Sachen, wo der eine Dude zum Hund wird.
Ja.
Der Hund.
Hund.
Das ist ja auch,
der
passiert, ja, passiert ja auch vor den Augen anderer und sowas. Mhm. Ne? Aber da war es immer so, dass die Puppe, dass sich Slappy, hat sich in eine Familie eingeschlichen meistens und hat dann versucht, zumindest auch im ersten Teil, diese Familie zu übernehmen.
Ja,
beziehungsweise meistens das Kind, was sich dann in irgendeiner Form mit dieser Puppe beschäftigt hat. Sei es nun
Dachboden gefunden.
Genau, ne? Sei es nun Talentwoche in der Familie, so richtig, richtig fucking Sektenshit ist das eigentlich.
Als Mormonenkram, das ist weird, oder?
Ja, 100%. Super komisch.
Also so jede Woche, jedes Mal irgendwie so eine Talentwoche dann mit der eigenen Familie machen.
Ja.
So, wo der Vater dann mit seiner Gitarre Kumayama Lord spielt und das ist halt einfach nur unfassbar scheiße.
Ach, jede Scheiße. Woche, Mann.
Ja, Mann.
Jede Woche.
Die Schwester hat zeichnen, also es geht alles um die erste Folge.
Korrekt.
Die andere Schwester hat gezeichnet und der kleine Bruder hat Videos gemacht.
Ey, ich weiß nicht, irgendjemand hat auch Theaterstück, die Mutter, glaube ich, hat Theaterstück vorgeführt, kann das sein. Und die Tochter war mit der Puppe dann da.
Genau, und die Tochter war mit der Puppe, mit ihrer alten Puppe und die war halt so verbraucht.
Crappy.
Genau.
Ja,
Crappy und dann Slappy.
Die Puppe hieß Dennis übrigens.
Ja.
Ja, und das war die Hurensohn-Puppe. Ja. Also die war dann scheiße und dann hat der Vater die nicht gefunden in einem Trödelladen.
Genau, da hat sie ja gekauft, hat sie mitgenommen.
Bringt sie nach Hause, macht die Packung auf und da liegt halt Slappy drin. So, und Slappy hat einen Zettel in der Brusttasche.
Oh Gott, lies es nicht vor, ansonsten wächst du.
Alter, ich erinnere mich, ich habe das Hörspiel nämlich gehört. Ach du Scheiße.
Das war immer der Knackpunkt in der Folge, durch diesen Spruch wird quasi der böse Geist erwacht in Slappy.
Alter,
der
da Spruch triggerst du gerade richtig was.
Lautet folgend. Karumari Odona Loma, Molono, Carano. Spürt ihr es? Spürt ihr es, Mr. Krabs?
Ich wollte mich gerade sagen. Slappy wurde auch von der Stimme von SpongeBob gesprochen.
Korrekt.
Von Santiago Zisma.
Jawohl.
Korrekt.
Guter Mann.
Wirklich guter Mann.
Was es beeindruckend macht, weil das lief ja zeitgleich ungefähr, im Fernsehen quasi, und das war halt.
Ja.
Aber er hat es trotzdem geschafft, dass diese Stimme von Slappy doch eine andere ist als SpongeBob. Ja, man hört, dass es derselbe ist, aber es ist mehr kratzig, es ist aggressiver. Es ist sehr, sehr, sehr gut im Deutschen synchronisiert, diese Puppe. Cool. Wirklich. Also wirklich, da kriegst du Gänsehaut.
Im Gegensatz zum Rest der Serie, weil die deutsche Synchro war halt 90er-Jahre-Synchro. Wir hatten damals halt nicht viel und damit mussten wir auskommen.
Gab es zu diesem zweiten Teil auch eine Serie? Also eine Folge?
Ja. Es gab, glaube ich, bis zu Folge 3.
Es gab drei und wie drei gesagt, der dritte war ein zweiter.
Weil dann habe ich, glaube ich, beide Hörspiele gehört, weil das sagt mir alles irgendwie was.
Gute.
Auf jeden Fall, das Ding bei Slappy war, diese Puppe hat dann versucht, die Eltern umzulegen. Oder nicht umzulegen direkt, sondern zu attackieren. Oder
mit der Gitarre zu erschlagen. Genau.
In der Nacht klettert nämlich diese Puppe, dank diesem Spruch zum Leben erwacht, klettert diese Puppe in das Schlafzimmer der Eltern und steht über den Eltern mit einer Gitarre in der Hand und will quasi gerade den Vater erschlagen.
Ja.
Die Tochter kriegt's mit, rennt in das Zimmer, tackelt die Puppe um. Die Puppe natürlich, wenn die Eltern aufwachen, ist eine ganz normale Puppe und die Eltern so,
Gitarre ist halt kaputt, ne?
Ja, Gitarre ist im Arsch.
Weil sie auf die Gitarre fallen.
Ja. Also es ist so alles gefixt.
Bisschen wie bei
die Gitarre vom Vater war das.
Genau, das war die Gitarre vom Vater. Es war ja jedes Mal so, dass Slappy dann irgendwie die liebgewonnenen Sachen dann halt irgendwie zerstört hat.
Genau.
Also sie hat das Bild von der Schwester, was sie ja so toll fand und was der Vater im Museum sieht.
Das war die nächste Nacht, genau.
Hatte Slappy, nee, das war glaube ich die Nacht davor.
Ja, oder davor.
Ja.
Ne, egal.
Hat es ja auch, hat er ja auch rote Farbe dran gemalt und halt, dass sie die Tochter, die Slappy halt gekriegt hat, als Ausschließer dann, warum machst du das?
Die als wahnsinnig quasi letztendlich dargestellt wird. Und er kommt ziemlich weit mit diesem Plan.
Das stimmt.
Er kommt sehr, sehr weit damit. Und zwar erschreckend weit, weil, wie wir es schon mal am Anfang hatten, die Eltern sind meistens Dullis.
Genau.
So richtige Dullis.
Wenn du eine Puppe hast, die sich auf einmal selbst bewegt, von deiner kleinen Tochter, da würde ich genauso gucken und sagen, ey, muss man mit dir zur Therapie.
Genau, das ist aber der andere Punkt, ne? Das ist der Punkt. Du würdest nicht reagieren mit, halt dein Maul so ungefähr, weil so wie die ganzen Eltern reagieren, sondern eher so, okay, ich glaube, da sollten wir uns mal Sorgen machen.
Wir hatten das Thema ja schon, aber es ist immer halt auch durch die Augen von 12-Jährigen.
Korrekt.
Genau. Ne? Ja.
Korrekt.
Also das ist ja, das erwartet man ja schon eher.
Genau.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass man sich, klar, jetzt mit 30 wunderst du dich drüber so ein bisschen so. Ah ja, okay, ich verstehe das jetzt alles mäßig.
Ja.
Aber ich finde, wenn man das jetzt sich noch mal ein bisschen, ne, sonntags vorm Fernseher, keine Ahnung, da war das schon auch ziemlich relatable teilweise.
Ja,
weißt du, was ich meine, diese Situation? Also du hast ja viel mehr diese Situation mit Family oder Eltern die nerven mich und bla.
Ja.
Hast du ja viel mehr greifbar gehabt oder viel näher gehabt als jetzt heute. Deswegen, also ich finde das ziemlich interessant, ey.
Ja.
Ja, definitiv.
Was ich halt immer so faszinierend fand, sie, die Tochter, ich weiß nicht mehr ihren Namen, verdammt, hatte ja aber auch gesehen,
dass Daisy.
Daisy, guter Name. Hatte ja auch gesehen,
sie heißt Amy.
Amy. Slappy seine Augen bewegt, weil natürlich auf einmal sind die auf der anderen Seite.
Ja.
Und sorry, ey, da kannst du mich, da kann ich so alt sein, wie ich will. Aber sobald eine Puppe
ja.
die Richtung wechselt, in die sie guckt,
ja.
bin ich aus diesem Raum raus.
Korrekt.
Und zwar sofort.
Korrekt.
Mir kam dann, als ich die Folge letztens wieder gesehen habe, kam mir so der Gedanke, was wäre, wenn das in einem mexikanischen Haushalt wäre? Weil die Mexikaner können ja auch überhaupt kein Horror, das ist no mames, we! No mames, we! We don't do that shit!
Ich meine, die haben sehr viel, was ja in dem Aberglauben basiert. Ja, genau, basiert,
deswegen.
Ne?
Deswegen hast du in einem mexikanischen Haushalt hinter der Haustür immer eine Wand, weil die Geister nicht durch können.
Ja,
damit
so
das
witzig.
Haus vor Geistern geschützt
ja,
ist. In Südamerika ist das Standard,
genau,
so bauen
halt,
die Häuser.
Das ist halt Kultur.
Ja,
korrekt. Oder was ich mir noch besser vorgestellt habe, war Arabic Ghost Hunter. Wie sie einfach diese Puppe wegtreten und irgendwelche Türen eintreten und dann da durchrennen, weil irgendwelche Geräusche da sind.
Ich meine, so wird es letztendlich enden, weil das ist, kein rational denkender Mensch reagiert so, wie die in der Serie reagieren.
Nee.
Es geht einfach nicht. Diese Puppe hat in der Form sich in mein Hirn eingebrannt.
Ja.
Ich war als Kind oder auch als Erwachsener sehr, sehr selten betroffen von Albträumen, wirklich selten. Und ich hatte einen Albtraum, an den ich mich bis heute erinnere, mit dieser scheiß Puppe. Das muss relativ frisch, nachdem ich die Folge gesehen habe, gewesen sein.
Mhm.
Und ich komme aus der Dusche raus, komme in den Flur von uns damals, bei meinen Eltern damals noch. Ja. Und diese Puppe steht einfach nur in der Tür gegenüber. Steht einfach da.
Nee.
Und ich komme aus dem Badezimmer raus. Ich weiß nicht wieso, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht.
Mhm.
Wie in einem Film. Boah. Weißt du, so das Handtuch um die Hüfte und ein zweites Handtuch um die Schultern. Und mache mir damit die... In meinem Leben bin ich noch nie so.
Wie im Film.
Ja, noch nie. Habe ich das gemacht,
aha,
ja.
Aha.
Richtig weird. Und dann komme ich raus und diese Puppe steht einfach nur mir gegenüber im Türrahmen.
Oh, das ist so,
war's eigentlich schon.
So instant warmes Gefühl und du kannst dich nicht bewegen.
Das kocht so.
So richtig Junge. Panik.
Ja, ja.
Junge, hat ich Schiss vor diesem Kackvieh,
boah,
ey.
Junge.
Ich glaube, der schlimmste Albtraum, den ich mal hatte, so generell, war wirklich der ganz klassische, jemand verfolgt dich mit einem Messer und du wirst langsamer. Also wie als wären deine Beine immer
Treibsand.
Schwerer und jeden Meter, den du machst, kämpfst du für 3 Meter so und wirst immer langsamer und irgendwann hat er dich.
Ja.
Also das ist mir schon öfter passiert.
Rennen im Traum. Zuschlagen im Traum. Ist wie, wie in Watte boxen. Das
ist wie in so Memory Foam mäßig.
Ja.
Nee, so einen harten Traum?
Ich habe nur ein traumatisches Erlebnis mit Gänsehaut. Und zwar war das in Italien damals, weil meine Familie aus Italien kommt. Und bei meiner Tante, ich durfte das erste Mal bei meinem Onkel oben Fernsehen gucken. Mhm. Mein Vater hatte den halt damals deutsches Fernsehen gemacht. Und dann habe ich halt eine Folge Gänsehaut geguckt. Und das war tatsächlich Teil 2 der Maske, also der verfluchten Maske. Und dann wurde ich runtergerufen, weil sowieso, weißt du bist schon on edge, weil alles ist so.
Ja.
Und ich konnte die Folge halt nicht fertig gucken, weil es dann Essen gab, man wurde gerufen, man sollte runterkommen. Und die hatten halt noch so einen alten Röhrenfernseher. Wir sind ja aus einer Zeit, in der noch Röhrenfernseher den
der
Ding war.
Der gute CRT.
Scheiße, ja.
No latency. Und
der
geballte Pixelpower.
Es knistert beim Anfassen.
400 mal 300 Pixel.
Genau,
einfach
das.
Schön.
Let's go. Und der war halt so alt, dass irgendwie dieses Bild zu einem Strahl, also zu einem Strahl in der Mitte geworden ist, dann zu einem Punkt und dann ging der Fernseher aus.
Also beim Ausmachen,
genau.
Meinst du
das? Genau, als ich den Fernseher dann ausgemacht habe. Und das war für mich, genau wie bei The Ring, und das war für mich als kleiner Zwockel, ne, in Italien, war das Horror. Du bist sowieso schon on edge wegen dieser Folge und dann kommt das, was du noch nie gesehen hast.
Du bist nicht zu Hause, du bist nicht in deinem Safe Space.
Und der Fernseher geht nicht aus, wie du kennst, dass er einfach ausgeht.
Da kommen die Wände auf einmal näher.
Ging
der
Ton noch weiter, während dieser Strahl zusammengegangen
ist? Nee, das war dann so ein... Ey, ohne Scheiß, das war mein traumatisches Erlebnis.
Uncool.
Never.
Fucked, ey.
Fuck no.
Uncool.
Aber ja, das war auch tatsächlich, glaube ich, der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, Gänsehaut zu gucken.
Ja, es gab so Knackpunkte.
Ja,
so Knackpunkte. Wie gesagt, diese scheiß Puppe war es für mich. Das war für mich aber nur, hat das Hörspiel nicht mehr hörbar gemacht, weil jetzt habe ich dieses, ich konnte mir das nicht so abgefuckt vorstellen,
halt,
wie sie es gemacht haben.
Ja.
Das muss man denen wirklich lassen.
Heftig,
meine Fresse, ey.
Boah.
Die haben auch, wenn man es nämlich mal ein bisschen genauer nimmt, es gab, ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid in den Chucky-Filmen.
Ja.
Nicht sehr, aber ich habe einige gesehen.
Wir hatten den einen gesehen und der war grauenhaft,
korrekt.
Aber ja.
The moment when the LSD hits.
Ja, oh ja.
Es gibt den Film Chucky's Bride, glaube ich, ist
ja,
das.
Ja, mit seiner Frau,
und dem Kind.
Ja.
Dieses Kind ist ja abgestoßen worden, beziehungsweise ist dann irgendwo gelandet bei einem Dude, der damit so auf so richtig also richtig ekelhaften Jahrmärkten aufgetreten ist, ne? Okay. Auch so Freakshows ja, hatte, ja, ist er okay, dann in dieser Puppe. Und genau dieselbe Story wird erzählt in die Rückkehr der unheimlichen Puppe. Genau gleich. Slappy wird nämlich von einem Bauchredner als Puppe benutzt und ist halt mit dem in einem Deal und Slappy erpresst ihn immer wieder zwischendrin.
Ja. Sag mir was, ja, Mann.
Ne? Weil
du gehörst mir.
Genau ja, das, ja, genau das. Das halt.
Ohne mich bist du gar nichts. Was willst du denn tun? Es hat nur noch gefehlt, dass Slappy geraucht hat.
Ja, oder? Das hat auch gefehlt.
In den 20ern hat er das noch.
100%.
Den gibt es ja schon seit 1000 Jahren oder so.
Wird implementiert.
Ja, wäre doch geil. Nee,
weil Slappy ist nur der, ist
quasi
nur
so Slappy Jumanji, weißt du? Es wird nie zerstörbar sein.
Das hat man ja, das hat man ja
das
nämlich
ist ja, der, das kommt ja durch.
In der Folge, wo er seinen berühmten Crack kriegt, weil er...
Ja, Mann, ja.
Es gibt tatsächlich. Es gibt eine Episode, wo sein Porzellankopf quasi gebrochen wird.
Ende der ersten Folge ist das. Wo dann der grüne Mist rauskommt.
Genau, der grüne Dampf kommt dann raus und es gibt, ich weiß nicht, ob das da auch in der ersten war oder in einer anderen, gibt es dann den Moment, wo dieser grüne Dampf dann quasi durchs Haus geht.
Das war der dritte, glaube ich.
Mhm. Und dann den Bruder besetzt.
Ja,
besetzt.
Die habe ich tatsächlich gesehen, ey. Die waren abgefuckt,
das hat
Alter.
Implementiert, dass Slappy nicht die Puppe ist an sich, sondern einfach nur ein fucking böser Geist.
Ja.
Und es wird nie, also zumindest in der Serie, nie aufgeklärt, woher der kommt, warum der das macht, was da abgeht, wird dir nicht erklärt. Es wird in den Filmen von ein paar Jahren, von 2018 oder so mit Jack Black, das sind wirklich Kinderfilme, also da wird es ein bisschen versucht, besser zu erklären, weil da ist Slappy nämlich der Hauptbösewicht, was perfekt gewählt ist. Wenn es einen Hauptbösewicht aus der Gänsehautreihe gibt, dann ist das Slappy.
Er ist greifbar, er hat eine eigene Stimme, er ist, weißt du...
Er ist das Maskottchen davon.
Ja, genau. Ja, weil es gibt ja auch viele Gefahren in diesen Büchern und Serien und so weiter, die jetzt keinen Aussehen, also ne, die sind nicht haptisch, so sag ich mal.
Ja, ja.
So, da ist Slappy ja definitiv schon ein Antagonist, wie er im Buch steht, das ist ein Supervillain.
Richtig.
Es war schon fast naheliegend, dass sie sowas halt nehmen dann. Mhm. Und nicht den verwunschenen Spiegel.
Ja, so. Und bei dem geht's weniger um den Horroraspekt von wegen, oh Gott, was ein hässliches Monster, sondern halt wirklich dieser kleine Hurensohn, der plant.
Genau. Perfide.
Der ist ein richtiger Wichser halt einfach, ne, weil der
Stratege,
der plant gegen dich. Der ist immer einen Schritt voraus. Und egal, was du tust, du kommst nicht an ihn ran. Physisch, aber das bringt dir nichts.
Ja.
Weil wenn du ihn kaputt machst,
er ist ein Horcrux.
Halt einfach woanders hin.
Er ist ein Horcrux am Ende.
Richtig. Ja. Und letztendlich regeneriert sich die Puppe, der Wessel, die Puppengestalt ja trotzdem irgendwie.
Mhm.
Das passiert ja auch ständig. Ja. Der wird irgendwie runtergeschmissen oder sowas, wird vom Blitz getroffen.
Mhm.
Damit wird er in einer Episode ausgeschaltet, wird vom Blitz getroffen und dieses Kackvieh kommt einfach wieder. Die Puppe ist wieder ganz, nicht ein fucking Scratch
die
an dem Ding.
Die Frage ist, zaubern Geister?
Das ist,
weil
es zaubert ja.
Es ist ja Magie. Und Geister, die bringe ich jetzt nicht unbedingt mit Magie so, also.
Oder?
Ja, das ist,
also
ja,
das ist kein Geist.
Auch wieder
das ist,
was ein getrenntes Ding, finde
ich. Es ist eine boshafte Entität.
Es ist, ja, genau, es ist so eine Entität halt. So ein
Und also das ist, was ich begeistern finde,
Wolke des Bösen.
Aus einer scheiß Kindergruselbuchreihe ist das eine Figur, die man im Erwachsenenleben oder im Erwachsenenhirn, sage ich mal eher, immer noch so geil auseinanderpicken kann.
Und
es bleibt so viel übrig.
Ja,
es bleibt so viel da. Es ist nicht so, dass du denkst, okay, es ist halt ein Kinderfilm und da ist nichts weiter dahinter. Aber das ist so, das hat was, weißt du?
Es muss ja auch irgendeinen Auslöser gehabt haben, dass er sich dafür entschieden hat, gerade weiterzuschreiben. Ne? Es muss ja auch irgendwas getriggert haben.
Ja, es hat ja auch Erfolg, muss man auch sagen.
Das ist, glaube ich, der einzige Mehrteiler in der ganzen Serie.
Ja, er ist der einzige.
Ja. Und halt nicht nur ein, nur zwei, sondern... Vier.
Buch 4.
Im Buch. Ja. Das ist schon ziemlich krass.
Und es gibt sogar ein relativ aktuelles Spin-off. Slappy World.
Ja, das habe ich gesehen. Das sind auch Kurzgeschichten.
Ja,
das ist ja...
da ist Slappy, glaube ich...
Slappy
der,
World ist...
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Von 17 bis 23
ist die
Buchreihe.
Der nimmt dann, glaube ich, die Rolle vom Erzähler ein, wenn ich das richtig gelesen habe.
Das ist super erfolgreich gewesen, ne? Wenn der da so drauf
rumjuckelt.
Das ist halt übel, ne? Das ist halt die Puppe, Mann.
Ich
sind halt die Puppen.
Ich muss wirklich sagen, ich hätte gerne ein Horror-Comic für Jugend-Erwachsene von Gänsehaut. Da hätte ich Bock drauf.
So richtig, richtig abgefuckt Shit. Also nicht nur Ekel oder Horror.
Und nicht Fear Street, was ja, Fear Street ist ja viel mehr Thriller und sehr viel mehr aufs echte Leben bezogen.
Sondern so richtig abgefuckter sondern Scheiß.
Richtig, ich will den Gänsehaut-Horror für Erwachsene haben.
Na, also
in Comicform, weil da können sie sich mehr erlauben, als Serie oder Film es jemals könnte.
Das wäre so geil.
Ich will das in gezeichneter Form haben.
Du könntest vor allem die Geschichten könntest du so geil kondensen auf 60 Seiten oder so.
Ja.
Das wäre halt so Premium.
So viel Scheiß einfach rausschneiden, das Ganze ein bisschen anders interpretieren.
Illustrieren vielleicht sogar noch hier und da. Und
das wäre schon geil.
Das wär Comics wären halt schon cool.
Das wäre richtig geil. Ja. Ey, da müsste man mal hier T. Jacobus müsste man eigentlich mal initialisieren für, oder? Als ob der, guck mal, in dem Style.
Wir schreiben dem Mann einen Brief.
Ey, den könntest du mit Sicherheit auch auf Insta anschreiben, der würde bestimmt. Mit einem ernst gemeinten Query oder so würde der 100% würde der antworten, bin ich mir sicher. Aber ja, so in dem Style, wie halt auch die Cover gemacht sind, fände ich einen Comic so geil. Stell dir das mal vor.
Das wäre richtig cool.
Wie war das? Gelayerte Acrylfarbe das, damit dieser Glow rauskommt. Also und der fängt hell an und wird dunkler. Und damit dieser Schein, so dieser Blur quasi so durchkommt. Weil das sind ja immer so dreamy Bilder. Ne? Man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt ein paar Exemplare vorliegen. Das ist einmal die Geisterschule. Ne? Da sieht man, geh mal her. Da sieht man einen Spind jetzt im Prinzip, also so eine Reihe US-amerikanischer Spinte, wie man sie so sieht. Und im Prinzip wie, ja, die grauen Leute oder graue Sachen halt aus,
graue Sachen
aus halt dem
und Augen drin
aus dem Spind flattern. Ja, das sind Augen. Das sind die grauen Leute.
Das abgefahren.
Aber so
das
trotzdem bunt, aber echt Debris.
Ja. Ne? Was ziemlich geil ist, jetzt haben wir nämlich das Cover nebendran, die Wut der unheimlichen Puppe. Und ne, es wird Slappy gezeigt, wie er auf dem Bett sitzt. Ja. Das Ding ist allerdings, du kannst diese Bücher jetzt nebeneinander halten und du würdest sie beide im Regal stehend in irgendeiner Form erkennen, weil sie exakt dasselbe Farbmuster haben.
Das Farbschema ist
sie
dasselbe.
Sie haben dieses slimy Grün und ein krasses Pink. Was heraussticht, das erkennst du wieder. Und das ist in so vielen, bei so vielen Covern ist genau dieses Farbschema. Ich das Orange ist auch noch oft dabei.
Guck dir, das erkennst du wieder. Guck dir halt alleine schon Gänsehaut an. Guck dir das Logo an. Ja, das Logo ist ja schon grün und pink.
Mhm.
Genau. Ja. Also das führt sich durch diese ganze Linie. Mich würden jetzt halt mal diese zwei Bücher voll interessieren, wo der gute Tim es nicht geschafft hat, die Cover zu machen.
Der Penner.
Ja. Aber die werden mir, die ist ja also egal.
Das eine sah halt überhaupt nicht aus wie Gänsehaut.
Ne, das denke ich mir halt auch.
Und das andere war ja von ihm, das war das ja nur, da hat er nicht der.
Entweder versucht zu, also ich mutmaß jetzt, aber entweder versucht zu imitieren und es dann zu übertreiben oder zu düster zu machen.
Glaube ich. Ja. Also wer weiß. Das sind die zwei Optionen eigentlich wirklich. Also ich würde,
Weil der hat seinen Stil gefunden, ne? Du kannst jedes Ding, guck, gib mir nochmal den anderen Teil bitte.
Das ist ja trotzdem genauso.
Ja, aber jetzt die unheimliche Puppe kehrt zurück, ne? Das ist ja der zweite dann.
Genau.
Da hast du auch wieder dieses Orange drin. Du hast, gut, das ist immer das da, Grün, aber so dieses bisschen mehr rötlich und so.
Ja.
Man merkt sofort, dass der Typ das gemalt hat.
Ich glaube, bei den Puppenbüchern hat er sich ein bisschen mehr erlauben können, weil die Figur schon so bekannt war, dass er sich nicht mehr auf das Farbschema verlassen musste.
Er musste auch die Covergeschichte weitererzählen. Ja. Weil wenn er ja nach den Geschichten oder nach Ausschnitten malt, dann macht das ja Sinn, weil, sorry, das ist halt dieser Dachboden, der hat mich so eingebracht. Oh. Da hat er ja auch gezaubert und so.
Genau, da hat sich Slappy nämlich seine Untertanen geholt quasi.
Richtig.
Ne? Der eine Mafia-Typ.
Alter. Okay, Boss. Der Mafia-Typ natürlich.
Schmeiß ihn jetzt sofort vom Dach runter.
Das, okay, das war ein Hörspiel, da hatte ich Schiss. Da hatte ich wirklich
das war auch
Schiss.
Scary.
Das war super scary.
Das war ziemlich scary.
Hatte auch wieder seine Längen so, ne, wie wir schon besprochen haben, aber es war trotzdem gruselig. Weil letzten Endes bist du ja, wenn du versuchst einzuschlafen zu sowas, mit diesen Längen viel, viel mehr dabei.
Ja.
Ne? Und also Immersivität, machen wir uns nichts vor. Die Fantasie war früher halt einfach ein bisschen knalliger als heute.
Natürlich.
Ne? Anders kanalisiert. Naja, schon saucool, ey. Wusstet ihr, dass Goosebumps auf voll vielen Buchverbotslisten war?
Natürlich.
Das Buch, natürlich.
Also bestimmte Bände oder das die gesamte
stand auf
Reihe.
Den meist verbotenen Bücherlisten in den USA 1995 Platz 15 tatsächlich, noch vor dem Buch von Madonna oder Howard Stern.
Ja, stimmt.
Und bei Howard Stern, da kann ich mir schon vorstellen, dass der auf so einem Ding landet, was der nur für Scheiße zu schreiben hat. So. Madonna hat mich echt gewundert, muss ich sagen. Also habe ich jetzt nicht weiter
recherchiert. Die hat ja da Bilder sogar noch drin.
Keine
mit
Ahnung,
Eskapaden.
Ja gut, in den 90ern war sie halt auch noch sehr viel nackter unterwegs.
Genau,
ja,
aber es ist nicht
nur... Das hat mich gewundert,
Liegt daran, dass die Eltern halt natürlich gesehen haben, dass ihre Kinder ein super Interesse an Lesen auf einmal haben, haben sich die Sachen dann genommen und haben gesehen, das ist Horror.
Das kann nur schlecht sein.
Genau.
Ja. Das ist wie He-Man damals.
Ist, genau.
Das
ist Satans Blasphemie. Werk. Das geht ja gar nicht.
Das ist das gegen Christen, was?
Da gibt es einen wundervollen Auszug aus einem... Es ist so ein Townhall-Meeting, ne? Also in irgendeiner Stadt in den USA, wie sie halt über Goosebumps reden und die Eltern, wie sie dann dastehen und sie lesen, aber
Personal
dann halt
Service
so einen Dreck, weißt du, genau. Und es ist halt super süß, weil dann halt auch die Kinder kommen. Und die Kinder verteidigen halt Goosebumps.
Oh.
Und dann hast du halt so ein kleines Mädchen, das da sitzt und sagt, ja, wir sollten Goosebumps aber nicht verbieten, weil das ist gut. Und R.L. Stine gibt sich voll Mühe dabei.
Und sie hat
dann
recht.
Kommen halt
sie
so viele Kinder, ne? Und ja. die verteidigen halt Goosebumps, weil es für die halt super geil ist.
Ja. Ja.
Weil die halt endlich mal was lesen, worauf sie Bock haben. Das
erinnert,
ne?
mich, erinnert mich ein bisschen an mich, als ich versucht habe, meine Eltern von Software zu überzeugen.
Oh ja, das war ein schwieriges Thema.
Nein, das ist voll gut. Das fördert den Teamgeist.
Ja.
Das tut auch gar nicht weh. Und,
Aua,
und wir dürfen es da machen. Und ja,
der
ja.
Wald ist Privatbesitz.
Das war schon geil. Ja, aber daran hat es mich erinnert.
Mhm.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das alles halt auch eine gewisse Kontroverse mit sich zog halt. Ne?
Ja, das, was einen natürlich zum schönen Übergang zum pädagogischen Aspekt von Goosebumps bringt. Weil natürlich, es ist eine Sache, die ist an Kinder gerichtet. Ne? Dementsprechend sollte man auch so ein bisschen was Pädagogisches mit reinbringen. Und da habe ich ein paar Quellen über ChatGPT natürlich mal ein bisschen zusammentragen lassen und mal gucken, und habe mich mal ein bisschen überzeugen lassen, so ist das realistisch. Und ich fand die Punkte eigentlich ganz gut, die mir ausgegeben wurden. Und zwar ist das halt, klar, ey, das ist kurzer, relativ leicht verdaubarer Shit, ne? Das bringt dich als Kind mal zum Lesen. Weil wie oft hattest du als Kind wirklich eine Geschichte, jetzt wenn du kein Buchtyp bist, wo du gelesen hast, dann die Förderung der Leselust natürlich, dann emotionale und soziale Entwicklung, weil alle Kinder machen natürlich eine Entwicklung durch, eine kleine, aber ne, so mit kleinen Sachen kommst du weiter. Und kritisches Denken, weil man sich dann natürlich als Kind auch gedacht hat, ey, warum macht er das so?
Ja, wahrscheinlich eher so, ja. Das war jetzt eher nicht
ja, genau,
so die...
Ja, genau,
Hä?
Warum rennt er jetzt da lang, wenn das der klare Tod ist?
Das war halt schon der erste Berührungspunkt mit Horror für
genau,
mich.
Genau, deswegen.
Auf alle Fälle, ja.
Und das
also
sollte er dann schon.
Man hat immer schon mal irgendwie über die Schultern der Eltern mal einen Horrorfilm. Weil, weißt du, also man kriegt das ja mit, das gibt es und so, das Medium existiert und es ist gruselig und verboten und bla. Aber das war ja zugänglich.
Genau.
Also dann, they better halt, ne? mit dem sozialen Aspekt am Ende.
Ja, stimmt.
Ich finde, es ist trotzdem Achtung, wir hassen es alle, aber der Zeitgeist wird halt trotzdem getroffen, ne? Weil letzten Endes, wie ich, glaube ich, recht zu Beginn schon gesagt habe, so das Thema Mobbing, Ausgrenzung, das hat eine richtig krasse Rolle dazu irgendwie, also das hat dazu beigetragen sogar, dass am Ende neue Freundschaften sich entwickeln.
Ja, genau.
Ja.
Das war so omnipräsent, sag ich mal, dass ich das fast schon ein bisschen schwierig finde hier und da, weil das manchmal so dahingestellt wurde, als wäre das der einzige Kanal, um zu echter Kameradschaft zu führen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Gemeinsames Trauma.
Ja, richtig.
Ja.
Und das war, ich habe jetzt wirklich nur gecherrypickt, irgendwie auch random auf YouTube mir Hörspiele angehört und was weiß ich. Das waren 3 Stück, glaube ich, insgesamt.
Mhm.
Und halt das Buch gelesen. Und plus, was ich noch weiß, aber da halt nicht mehr viel. Und da hat jedes Mal Mobbing eine Rolle gespielt.
Mhm.
Also deswegen, man muss es halt differenzieren für die Zeit. Klar, ey, dass dich das an die Bücher geholt hat, wie sonst was.
Ja, natürlich.
Hat's mich ja selber.
Mhm.
Ja, also es ist ja vollkommen klar.
Ja.
Aber es war jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich lehne mich jetzt auf.
Ja, ja,
oder?
Klar.
Weißt du, was ich meine? Es war einfach, ich war gehuckt. Es war interessant, es war geil. Das war so irgendwie, ja, das stimmt schon. Also es hat mich da voll reingezogen auf alle Fälle.
Fand die Kontrapunkt. Fand die Kontrapunkte aber auch nicht schlecht. Angst, klar. Ey, wenn du ein Trauma hast und bist dann dadurch wieder reingeholt.
Ja,
das ist recht mit Mobbing, was halt noch ein Riesenthema war. Also ist immer noch ein Thema, ne? Machen wir uns nichts vor. Ist immer ein Thema.
Riesenthema,
wenn du in der Schule bist.
Mehr denn
auf jeden Fall.
Und auf der Arbeit unter anderem auch. Dann die Vereinfachung fand ich ein interessanter Punkt, weil es ja halt relativ einfach ist. Aber es ist für Kinder. Ne? Dass du da kein literarisches Meisterwerk erwarten kannst.
Ich
ey, Bruder, komm.
Muss sagen, die erste Hälfte des Buches war wirklich, das kann ich so unterschreiben, weil du hast so oft echt einfach gestrickte Sätze, die sich ziehen halt. Also du hast so, ich machte das und das und das. Also der Ich-Perspektive
und
tatsächlich
dann,
geschrieben.
Und dann.
Und da, nicht um dann, aber wirklich, es fing sehr oft mit Ich an und so. Ich könnte das jetzt natürlich auch auf die deutsche Übersetzung schieben. Ja?
Ja.
Wer weiß, wie gut die damals schon war und mit Band 36, ob die da jetzt den Besten vorgeschickt haben, der sowas macht.
Das
weiß ich jetzt nicht. Aber gut, kann man schon, ne? Aber wie gesagt, so von der Einfachheit, das hat mich, als ich das gelesen habe, das war das Einzige, was mir echt auf den Sack gegangen ist. Weil das hat mich genervt so.
Ja.
Weil ich hatte im Kopf schon, wie man es quasi... Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein krasser Autor bin. Ich bin kein Autor. Aber ne, der fällt dann automatisch aufgrund des Alters und dem Shit, den du sonst so in deinem Leben schon konsumiert hast, Buch, Film, Musik, was auch immer, Podcast, keine Ahnung, aufgrund dessen fiel dir das dann so schwer, nicht die ganze Zeit jeden Satz zu hinterfragen, sich zu denken zum roten virtuellen Marker. Ja. Ach nee, hat mir nicht gefallen.
Ja, 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 ja.
Ja. Aber auch andererseits, genau dazu gesagt, war ich derjenige hier aus der Runde, der Arel Stein mit fucking 14 Mal einen Leserbrief geschrieben hat.
Ja, ja, mal. Ja.
Und ich war halt Fan so.
Ja.
Ne? Ich meine, der Brief war auf Deutsch. Naja.
Jetzt ist man schlauer.
Jetzt.
Schreib ihm doch jetzt nochmal einen Brief.
Diesmal
auf Italienisch.
Aber ja, gute Idee. Gute Idee.
Der Mann wohnt in New York, der muss ein bisschen Italienisch können.
Ja, eben. Nein, also.
I'm walking here. Ist doch Italienisch, oder?
Ja, genau. Das ist Westitalienisch.
In West Italy, born and raised.
Und dann halt noch die moralische Zweideutigkeit. Halt, dass Eltern als inkompetent dargestellt werden, bla bla bla.
Ja. Also so ein kleines bisschen Auflehnung darf dann doch sein.
Ja,
das
genau.
Ist, das ist ein
also,
Punkt.
Also es sind Eltern.
Deswegen,
auch, also.
Ich sehe es auch,
das
aber
ist ein Punkt. Wir sind doch alle keine Mormonen.
Ja.
Außerdem, also sorry, echt? Da will ich nicht wissen, was es zu der Zeit für Kinderliteratur auch in diese Richtung gab. Du,
ja.
Also sorry.
Du hast es gerade gesagt, Samuel, die Bücher sind aus der Ich-Perspektive geschrieben, aus den Augen von Zwölfjährigen oder von Kindern.
Ja.
Das muss man halt auch damit einfließen lassen in diese Beobachtung, weil dann natürlich sind dann die Eltern meistens nicht die Helden.
Ja, es sind halt dann die Doofen.
Korrekt. Die nerven,
was
die dich jetzt von dem Interessanten abhalten.
Ich absolut verstehe, es ist schwierig zu sehen, weil einige von den Bänden haben halt, wie gesagt, einfach kein Happy End.
Ja.
Und da ist es halt, okay, wie verkaufst du das einem Kind, dass das jetzt halt nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber deswegen liest du diesem Kind auch nicht mit 6 schon Goosebumps vor, sondern vielleicht erst 9.
Ich wollte gerade sagen, 8 bis 12 halt.
Und da liegt es wieder an den Eltern, dahingehend zu kontrollieren, was die Kinder konsumieren bis zu einem bestimmten Alter. Ja. Da ist nicht die Verantwortung vom Verlag oder vom Autor.
Deswegen, liebe Eltern, bringt euch selbst und euren Kindern Medienkompetenz bei.
Verdammt nochmal. Mann. Dass wir das sagen müssen.
Ja,
weißt
aber
du?
Ehrlich, ey.
Naja, wir könnten Eltern sein.
Wir haben auf der Straße gelebt und deswegen wissen wir, wie hart es ist.
wir haben die Scheiße gefressen. Ja.
Gut.
Geil,
dann,
ey. Ja, Leute, schön. Habt ihr noch was?
Oh ja. Ich habe noch den Legal Battle um Goosebumps. Also um die Marke Goosebumps.
Um die
Weil
Marke?
Natürlich, ja. Weil Goosebumps wurde ja vom Buchverlag und vom Publisher geführt. Ne? Mhm. Also der Publisher war Parachute Press und der Buchverlag war in den USA Scholastic.
Mhm.
Und mit der Zeit ging es natürlich dann unter anderem auch ums Merch und dann wurde dann die Frage gestellt, okay, wem gehören jetzt welche Rechte eigentlich?
Mhm.
Und das war anscheinend ein echt riesenlanger Legal Battle zwischen den beiden. Deswegen, falls es euch aufgefallen ist, das G.
Zwischen wen beiden jetzt?
Zwischen Scholastics, also dem Buchverlag, und dem Publisher von Goosebumps.
Ah, ja, okay. Mhm.
Der Publisher ist ja von seiner Frau geführt, von R.L. Stein's Frau. Und
seine
Scholastics,
strengste Lektorin, hat er gesagt.
Gab es auch die eine schöne Geschichte, wo er ihr ein Skript halt gegeben hat. Und sie einfach nur psychotisches Gebrabbel drunter geschrieben hat und ihm das zurückgegeben hat, was ich auch sehr interessant fand. Aber ja, die haben sich die haben sich dann ein bisschen gefetzt. Deswegen hat das modernere Goosebumps nicht mehr das G. Das G mit diesem Tropfen, dieses super prägnante G, ist in den neueren Büchern und allem drum und dran ein relativ normales G, weil das nicht beim Buchverlag liegt, sondern bei Parachute.
Oh shit.
Und dieser Legal Battle hat sich dann so lange gezogen, bis dann Scholastic gesagt hat, okay, wir das machen wir jetzt so nicht weiter, sondern wir geben dem Ganzen jetzt eine Pause. Und das ist einer der interessantesten Fun Facts, die ich in der letzten Zeit wirklich gelesen hat, weil diese Pause, das war natürlich das Streckenpferd von Scholastic, ne? Die hatten damit Merch, die
hatten
damit
die halt gemolken.
Alles.
Ja,
das war halt das Ding.
Mhm.
Und wenn dir das wegfällt, hast du natürlich was Neues. Und sie haben etwas gefunden. Und zwar haben die etwas gefunden von einer britischen Autorin, die mit dem Pseudonym J.K. Rowling war.
Was?
Scholastics hat aufgrund des Legal Battles Harry Potter dann gepublished.
Krass. Einfach gesnatcht.
Das bedeutet, natürlich steht dann auch in den Regalen, ne, in jedem Buchladen, steht dann Goosebumps, das wo du sowieso Bock hast. Und auf einmal steht da ein Buch über Magier. Weißt du, so dicker Wälzer dann auch. Das, und ja, das haben die Leute dann natürlich dann auch gekauft. Das bedeutet, Mehr oder weniger ist Scholastix für den Erfolg von motherfucking Harry Potter in den USA und dementsprechend halt natürlich diesen globalen Boom, weil jeder auf der Welt kannte dann fucking Harry Potter, ist zum Teil wegen Goosebumps.
Ich meine mich tatsächlich auch zu erinnern, dass J.K. Rowling ein ziemliches Problem hatte, anfangs auch überhaupt verlegt zu werden.
Ja, ja, die wurde super oft abgewiesen.
Weil die super oft abgewiesen worden ist. Also ja, wundert es mich fast schon, dass die quasi so die Spreu in ihre Liga aufgenommen haben, so blöd, weil die haben ja Goosebumps und so. Ich meine, das kannst du dir auch schon auf die Fahne schreiben.
Na klar, brauchst dann halt wieder ein neues großes Buch, was Neues. Ja. Aber ja, und dann nach Deadly Hallows, ne, nach dem letzten Teil, haben sie dann gesagt, ey, hier, Leute, wie wär's? Wollen wir nicht nochmal Bücher machen? Ja. Und dann haben sie halt wieder Goosebumps rausgebracht. Krass, mit den Geschichten von R.L. Stein. Unter anderem hat er da noch ein paar Shadowwriter, aber das sollte alles, also man munkelt, dass er Shadowwriter hat, um das Ganze dann halt weiterzumachen.
Wie alt ist denn der jetzt halt auch, ne?
Ist halt ein alter Mann, ne?
Also, Ende 70.
Ja, ja, Ende 70 dann.
Deswegen, also, das ist halt, boah.
Das ist schon ordentlich.
Das mit der Lebenserwartung von Ohio, boah.
Lebt er schon seit Jahren in New York, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wusste ich gar nicht.
Also wirklich schon seit,
also ich wusste jetzt nur, wo er geboren ist.
30 Jahre oder 40 Jahre oder so. Also wirklich
willst
schon lange.
Du das?
Ey, ja, muss man wollen halt.
Genau, das muss man wollen. Weil New York ist, das gibt es nicht zweimal. Das ist so krank.
Aber das war halt, das war für mich so mindblown, dass du wirklich den Erfolg da so ein bisschen Gänsehaut. Weißt du, du würdest ja nie und nimmer auf die Idee kommen, Harry Potter und Gänsehaut in eine Kiste zu packen.
Natürlich nicht. Nee. Also so das kannst du auch danach nicht mehr. Danach noch nicht so.
Korrekt.
Das ist ja ein ganz anderes Ding. Total. Letzten Endes geht es ums Geld verdienen.
Ja,
weißt
genau.
Du?
Ja,
natürlich. Was catcht die Kinder?
Dann die kommen nicht an diese Kinder ran.
Habe ich auch letztens zum Frank gesagt, das wird, umso älter man wird dieser Satz immer schwieriger.
Ja, oh stimmt. Ja,
indeed. Ist das South Park-Zitat. Chillt, Leute. Ach ja.
Ah, krass. Der, also wirklich, dieser komplette mediale Output von dieser Kinderhorrorreihe hat halt echt geprägt. Das hat halt wirklich reingehauen. Es war wirklich genau das, was man damals lesen, sehen oder hören wollte.
Ja.
Und du hattest die Möglichkeit, das alles zu tun.
Ja, das stimmt.
100%, ja. Ja, finde ich geil.
Mega abgedreht.
Ah, oh, da, oh,
da.
Ha.
Ding Dong.
Aha,
die Hexe ist tot.
Tja, wir können leider nichts dran ändern, aber die
Our
Glocke
time
sagt...
Kommen.
Ne? Es wird abgetaucht.
Ja.
Und schließen möchte ich mit einem kleinen lustigen Fakt vielleicht noch. Mhm. Und zwar, R.L. Stein hat viele Leserbriefe bekommen, unter anderem von mir, aber auch von vielen anderen Leuten auf der Welt.
Ja, die
und
sind unwichtig.
Laut ihm ist sein Lieblingsleserbrief der folgende. Lieber R.L. Stein, ich habe 40 deiner Bücher gelesen und finde sie wirklich langweilig.
Ja.
Also der Mann hat auf alle Fälle Humor.
Ja, definitiv.
Ich meine, wer so viele Bücher mit der linken Hand schreibt, mit einem Finger.
Ja,
also,
das stimmt schon.
Hut ab.
Tja,
das ist Dedication,
Fall.
Ja.
Das ist Dedication.
Das ist die Hingabe am Horror.
Eisern bleiben.
Ja, genau, eisern bleiben.
Hartmut, es war uns ein innerliches Blumenpflücken.
Schöne
und auch
Folge,
ein Hier, eine Blume.
Danke.
Ja, so ein Leuchtkeks, den kannst du im Dunkeln essen.
Alter.
Lass ihn dir schmecken.
Klasse. Mm. Ja, Lichter gehen aus in einer Stunde, ne? Ich hoffe, du bist bereit.
Lass du mich dann irgendwo wieder raus, Südamerika?
Nee.
Okay, dann wieder zurück in den Maschinenraum.
Wir sperren dich dann ins Bad ein. Bis wir dich wieder brauchen.
Duschvorhang.
Ja,
schön.
Genauso.
Super.
Ja, haben wir das, es war ein schönes Thema auch, ne?
Ja,
also so
hat mir sehr viel
Kindheit
Spaß gemacht.
Verknüpft mit Passion und hin und her, also
schon
gut.
Geil.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema.
Definitiv.
Ja.
Wir haben natürlich nicht nur den Bildungsauftrag in Buchform weiterzugeben mit dieser Folge, sondern natürlich haben wir auch einen Audio-Lernauftrag aufzugeben. Dementsprechend, und nach der neuen Regel, frage ich dich, Hartmut.
Aha.
Was ist dein Song für die Feierabend-Gold-Feierabend-Playlist?
Dieses Mal erwischte mich nicht auf. Ne? Dieses Mal habe ich mich vorbereitet. Es wird Crazy von Klischee.
Aha.
Aha, okay.
Es ist nicht das, was ihr euch denkt.
Okay.
Alles so klar. Viel sei gesagt.
Ist es jugendfrei, ist die Frage.
Okay. Ich denke,
das reicht mir.
Alles klar, gut, nehmen wir.
Franks und mein Song der Woche wird diesmal sein...
AC/DC von Knorkator.
Ich dachte schon gerade,
ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk.
Hört es euch einfach an, ihr werdet nicht enttäuscht werden.
Definitiv, ja. Wir brauchen mehr Klicks auf unsere Playlist, die Idioten.
Bunte Playlist.
Frank.
Ja.
Wo kann man uns hören?
Man kann uns hören auf natürlich Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, so gut wie auf jedem Podcatcher eurer Wahl und natürlich auf der meisten Webseite der Welt www.feierabendgold.de.
Nutzt das Kontaktformular, Leute. Der E-Mail-Server läuft wieder. Wir kriegen wieder
E-Mails. Schreibt uns Liebesbriefe.
Ja, Fanbriefe. In Papier.
Nein, nur Liebesbriefe.
Wir wollen Fanbriefe, wir als nein. Egal ja. Wie, egal wie.
Ja. Schreibt auf Englisch.
Ich habe jede Folge gehört.
Viel und schlecht. Viel und schlecht ist mir lieber als wenige und gute.
Ich habe 40 Folgen gehört, das ist voll langweilig.
Ja, unser erster Hater.
Danke für die Klicks, Brudi. Hinterlasst uns gerne mal eine Rezension auf Spotify oder auch auf iTunes, wo auch immer das auch geht. Ich glaube, auf ziemlich vielen geht das. Behauptet jetzt einfach mal 5 Sterne. Oh. Guter Ebayer würde wieder kaufen.
Ja, Frank, toll. Samuel und Hartmut sagen
Tschüss. Feierabend, Feierabend, das ist doch was wir alle